Ja, hallo meine Herrschaften, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge. Ich glaube, diesen Satz habt ihr jetzt gefühlt schon 1 Million Mal wahrscheinlich gehört und ich sollte mir da vielleicht mal was anderes überlegen, ja, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ja, letzte Woche hatten wir ein bisschen was anderes, weil, wie schon gesagt, hatte ich da ein paar kleine Fragen an meine Schwester und ich freue mich, dass die jetzt für mich auch abgehakt sind und beantwortet. Und ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen, ja. Und ich habe heute mal wieder jemanden mitgebracht, über den ich mich sehr freue, weil sie eine etwas harte Nuss schon fast war, würde ich sagen. Und ich freue mich ja immer, wenn sich dann Leute irgendwann trotzdem so einen Schubs geben und hier mitmachen natürlich. Und ja, viel geredet. Ich würde sagen, unser heutiger Gast stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor. Willkommen!
Hallihallo, mein Name ist Daniela, in den sozialen Netzwerken wahrscheinlich besser bekannt als Nibi. Und ich komme aus dem schönen, aber recht Lost Place armen Unterfranken. Und ich freue mich, dass die Verena so hartnäckig war und dass ich jetzt hier heute Gast sein darf.
Ja, Daniela, hallo, ich begrüße dich recht herzlich. Ich habe es ja schon gesagt, ich finde es so toll, dass wir beide heute hier diese Folge machen. Und als kleine Einleitung, ich habe es dir ja vorhin schon erzählt, aber die Leute, die jetzt hier zuhören, wissen das natürlich nicht. Und zwar bin ich auf dich gestoßen, weil ich mal wieder einen Anfall von diese Lost Place Forenzeit damals war so schön hatte. Und habe dann so ein bisschen im Lost Places kommen Forum rumgestöbert und bin dann auf so ein Thema aufmerksam geworden. Da ging es um Anna L. und da waren teils uralte Beiträge, also von 2010, 11, 12 irgendwie. Und habe mir dann da alles ganz gespannt durchgelesen und auch die Fotos vor allem angeguckt, weil ich unbedingt mal wissen wollte, wie dieser Ort ausgesehen hat, bevor es da diesen Run gab, ja. Und da waren dann auch einige Beiträge von dir aus 2011, 2012, wo ich mir dachte, wow, okay, also da ist jemand schon ein bisschen lange dabei und habe dann geswitcht zu Instagram und mir gedacht, wow, ich muss jetzt mal gucken, ob sie tatsächlich einen Instagram-Account hat. Und so bin ich dann auf dich aufmerksam geworden. Ja, das ist die Geschichte.
Ja, sie hat einen Instagram-Account.
Ja, Gott sei Dank. Also, und wie du es schon gesagt hast, ich bin manchmal ja sehr hartnäckig und wenn ich wirklich was möchte, dann lasse ich auch nicht locker.
Und das magst du das, gut.
Das hat uns, glaube ich, heute hier zusammengeführt, mal wieder, ja. Gut Ding will Weile haben, wie ich es immer sage. Und ich bin super gespannt, was du uns heute hier zu erzählen hast.
Mhm. Ja, gerne. Ich freue mich.
Dann würde ich sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt aber erstmal, was dich dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das überhaupt schon machst.
Also tatsächlich ist es ein bisschen langweilig, weil es auch schon viele gesagt haben, aber es ist einfach so, habe ich als Kind schon irgendwie, keine Ahnung, beim Spaziergang mit den Eltern, den man halt jeden Sonntag machen musste, waren die Eltern halt vor dem Museum gestanden, vor der Kirche, vor irgendeinem tollen Bau. Und die kleine Daniela stand gelangweilt da und dann war so eine windschiefe Scheune irgendwo in der Ecke mit Efeu überwachsen und dann ging die Fantasie los. Also ich muss wohl auch ein sehr verträumtes Kind gewesen sein. Böse Zungen haben gesagt, so ein bisschen die Lehrer und so, dass ich wie Alice im Wunderland sei.
Oh nein.
Es war immer so ein bisschen negativ konnotiert, aber inzwischen denke ich mir, ja, mein Gott, war halt so und war vielleicht auch für was gut. Genau. Und ja, dann habe ich mit zwischen 6 und 7 Jahren habe ich die alte Kamera von meiner Mutter vererbt bekommen. Da waren noch so alte Kassetten drin, Instamatic hießen die.
Ach Gott.
Richtig, richtig alt, also analog natürlich noch. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ne? Und also geknipst habe ich dann halt alles, was mir irgendwie vor die Linse gekommen ist. Und also fotografiert wirklich schon immer. Dann in meinem jungen Erwachsenenalter, wenn ich in Urlaube geflogen bin, wir waren früher sehr viel in der ganzen Welt unterwegs, dann hatte ich meistens 10 bis 15 Filme dabei, damit mir bloß nicht der Stoff ausgeht. Und auch schon immer wirklich, immer die Kamera vor der Nase. Das war wirklich schon immer irgendwie Bestandteil von meinem Leben. Genau, das war so zu so den ganz frühen Anfängen.
Und dann vor allem diese Fotos zu entwickeln, ja, was, also du weißt im Prinzip ja gar nicht, was am Ende rauskommt.
Ja, das war ja damals noch ganz spannend immer, ne? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Jetzt macht man das Bild halt zur Not, zur Sicherheit nochmal
Ja.
und guckt dann, was ist das Bessere. Aber das konnte man früher ja auch nicht so machen. Das war ja ewig teuer sonst, ne?
Ja, und
Genau.
vor allem auch diese, also es, ab und zu gibt es das heute noch im DM oder so, diese Einwegkameras, wo man dann wirklich die Fotos entwickeln kann. Und das finde ich eigentlich eine super coole Sache,
Ja.
einfach mal auf eine Party zu gehen und so eine Kamera mitzubringen und dann jedem diese Kamera mal in die Hand zu drücken und dann nach ein paar Wochen. Oder gut, ein paar Wochen, glaube ich, ist heutzutage ein bisschen übertrieben, ja, aber es geht ja relativ schnell heute. Aber dann mal so nach einer Woche oder nach zwei diese Fotos anzugucken und man denkt sich, oh Gott,
Ja,
was
ja.
ist passiert?
Ja, das war noch so eine kleine, so ein kleines Überraschungsei früher immer, ne?
Ja,
Ja.
Und wie lange machst du, also wie lange machst du es jetzt schon aktiv, so dieses Hobby eigentlich?
Also es war so, dass ich, ja, so, eigentlich ging es ganz anders los. 2008, 2009 hatte ich so ein bisschen so eine Krise, so eine persönliche. Und ja, da bin ich sehr viel in Berlin gewesen bei Freunden, bin immer so ein bisschen von zu Hause weggeflüchtet. Und die hatten Polaroid-Kameras. Diese 600er-Filme und die SX-70-Filme und dann auch diese Ausfaltbahn, wo diese Peel-Apart-Filme quasi drin waren. Das heißt, du hast auf der einen Seite den Entwickler, auf der anderen Seite das Bild. Und wenn du dein Bild gemacht hast, dann ziehst du die Hälften auseinander und dann entwickelt sich das. Dann hast du überall noch diesen
Okay.
Entwickler hängen und so. Also sehr witzig irgendwie.
Abgefahren.
Ja, total. Und ja, das hat mich total geflasht. Und dann habe ich mir noch in Berlin bei eBay damals ein paar alte Polaroid-Kameras bestellt. Hat man noch ganz günstig bekommen und halt die alten Polaroid-Filme. Als ich dann zu Hause war, habe ich mich im Polaroid-Forum angemeldet. Da hieß ich auch schon Nibi. Und ja, das hat mich, ich habe mich irgendwie jeden Abend in diesem Forum aufgehalten und das hat mich irgendwie komplett inspiriert. Und ja, das war so absolut meins. Ich war halt ganz oft unterwegs mit diesen Polaroid-Kameras. Und da waren ein paar Leute drin, die halt, also ein, zwei Leute aus Amerika und so, die halt sehr viel in Lost Places unterwegs waren. Und ich fand diese Kombination so genial. Von diesen verfälschten Farben der Filme. Dass alles ein bisschen so mystisch aussieht, hat halt für mich total gut zu den Lost Places gepasst. Und dann hatte ich auch so überlegt, ah, wäre auch mal ganz cool, mal irgendwo hinzugehen, ne, wo man halt diesen Zerfall ablichten kann. Und irgendjemand aus dem Forum, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, hat dann das Kinderkrankenhaus in Weißensee, ist es, glaube ich, in Berlin
Ach Gott,
fotografiert.
ja.
Und das war dann immer so mein Traum, zu diesem Kinderkrankenhaus Weißensee zu kommen. Dann hat mich aber 2009 eine Freundin mit auf einen bekannten Gutshof hier bei uns in der Ecke genommen, weil ihr Freund, den hatte sie damals neu und hat sie gemeint, ach, der macht Geocaching, das ist total cool, das wäre doch was für
Aha.
dich. Ja, gell? Und da gibt es bei diesem Gutshof, gibt es einen Cache und du magst doch auch so altes Zeug, magst du dann halt mal mitkommen? Und das habe ich dann gemacht und da habe ich dann tatsächlich meinen ersten Polaroids bei diesem Gutshof gemacht. 2009 war das,
Okay.
genau. Und dann habe ich mich halt auch mit ein paar Leuten aus dem Polaroid-Forum angefreundet und mit einem Pärchen, die kamen aus der Regensburger Ecke, habe ich mich dann mal verabredet und wir haben uns da getroffen. Das war dann 2010, ich glaube im Januar oder so. Und die waren total witzig, die mögen halt auch Lost Places und die hatten dann immer so einen Koffer dabei mit alten Klamotten, mit einem Hut und einem Stock und
Ah,
alten
okay.
Kleidern und so, total geil. Und genau, dann haben wir halt schöne Lost Places gesucht und haben halt uns dann ich sage es mal, verkleidet. Das klingt jetzt so komisch. Wir hatten halt dann die alten Klamotten angezogen und haben dann quasi uns vor diesen Lost Places damit fotografiert. Und es war halt echt eine tolle Kombination. Genau. Ja, und dann kommt der Klassiker. Dann hat der Bastian eben von diesem Polaroid-Pärchen gemeint, ja, was willst du denn mit dem Kindergartenhaus Weißensee? Das ist total langweilig. Beelitz ist das, da ist eine Scheiße, wir müssen nach Beelitz. Das hatte ich bis dato noch nie gehört. Und ich so, ja, Beelitz, ja, was soll das sein? Und dann hat er es mir halt erzählt. Und dann sind wir im März 2010 zusammen nach Berlin gefahren. Und ich habe dann wieder bei meinen Freunden gewohnt. Die beiden haben im Hotel gewohnt und wir sind 3-4 Tage hintereinander nach Beelitz gefahren.
Oh, okay.
Sind dann den ganzen Tag da dort gewesen. Haben halt Polaroids gemacht. Wieder mit dem Koffer, wieder mit Verkleiden. Und ich hatte so eine kleine Digitalknipse damals. Das war halt so das Nebenprodukt. Also Polaroids waren die Hauptbilder. Und die Digitalbilder, die habe ich halt so nebenher gemacht. So 10, 15, 20 Stück. Mehr habe ich dann noch gar nicht gemacht. Digital. Und der Rest hat alles mit Polaroids. Und das war echt herrlich. Sind wir den ganzen Tag da, mehrere Tage auf dem Gelände herumgestreucht. Ja, und das war dann so, ab da ging es dann wirklich, hat es mich nicht mehr losgelassen.
Vor allem, ich meine, mit 3-4 Tagen, glaube ich, da bist du echt gut mit dabei, ja, weil zu deiner Zeit, sage ich mal, war das ja auch noch alles komplett verlassen, ja.
Ja. Und die OP-Lampe hing noch.
Und ich stelle mir das auch irrsinnig schwierig vor mit einer Polaroid, mit den Lichtverhältnissen und so.
Also wir haben da schon auch mit Stativen gearbeitet und wir hatten auch selbst, also das heißt hatten, ich habe dann immer noch, wir haben auch Selbstauslöser dabei gehabt, also dass du es wirklich die Kamera aufs Stativ stellst und mit Selbstauslöser arbeitest, dass halt nichts verwackelt, weil das hast du halt schnell sonst bei den Polaroids, ne? Ist ja logisch. Ja.
Und eine Sache, die ich mir noch gedacht habe, ist, es gibt oder es gab ja wirklich für alles ein Forum, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
So egal für was, ja. So irgendwie, keine Ahnung, wie du sagst, Polaroid-Forum, normale Fotografie-Forum, Lost Place-Forum, keine Ahnung, Tierbestimmungsforum. Es gab wirklich in den so 2010er Jahren rum für alles ein Forum.
Ja. Ja, ich war tatsächlich schon immer so ein Forumstyp. Also ich war dann 2004, 2005 in Musikforen unterwegs. Ne? Da kommt auch mein Nickname her, Nibi. Damals war ich großer Alanis Morissette-Fan, heute nicht mehr. Und die hatte ein Lied, das hieß Knees of My Bees. Und daher ist quasi der Nickname entstanden und den habe ich schon immer dadurch. Und ich habe den nie geändert, weil ich ihn immer noch witzig finde, auch wenn ich die Musik nicht mehr höre. Aber ich war schon immer für alles, wenn mich was begeistert hat, habe ich mir ein Forum gesucht. Das ist ja leider ein bisschen, ja, in den Hintergrund getreten, ne? Durch Instagram und Facebook.
Total. Also die ganzen alten Foren, die es so gab, sind ausgestorben. Die einzigen, die wirklich noch so ein bisschen aktiv sind, sind diese Ebay-Foren teils, wo dann eben um Hilfe gefragt wird oder Apple-Forum oder so, ja. Ja. Aber jetzt wirklich so hobbymäßig, glaube ich, gibt es wirklich nicht mehr so viele. Also ich kann mir vorstellen, bestimmt für Reptilien oder für Fische oder so, da gibt es dann auch so spezielle Sachen oder Angeln oder keine Ahnung, bestimmt, ja. Also es ist ja nicht meine Sparte, so, ich habe keine Ahnung, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, also mein Freund fährt sehr viel Fahrrad und der sagt, ja, es ist gar nicht so, dass die Foren alle aussterben. Also die Fahrradforen sind wohl noch völlig intakt und da ist wohl noch ziemlich viel los. Also
für Wandern tatsächlich auch.
Unterschiedlich. Ja, okay.
Das also nicht alle sind tot, nur die Lost Place Foren.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und was ist denn so deine Hauptmotivation bei diesem Hobby?
Ja, also meine Hauptmotivation, also erstmal habe ich mir dann natürlich irgendwann dann doch eine Spiegelreflexkamera gekauft, das war auch noch 2010, weil ich habe ja dann, also die Hauptmotivation war eigentlich immer so diese Bilder so ein bisschen mystisch zu haben und gerade die Lost Places mit diesen Polaroid-Farben, das fand ich halt so genial. Und als ich dann gecheckt habe, dass man ja auch mit Bildbearbeitung auch digitale Bilder Richtung mystisch bearbeiten kann, dann bin ich eben umgestiegen. Und das ist halt so ein bisschen die Hauptmotivation. Eben aus dem Alltag raus, in eine andere Welt eintauchen und die darf dann auch gerne im Nachgang mystisch rüberkommen, nachdem man es bearbeitet hat. Also wirklich mal so raus. Und wenn ich jetzt auf Tour gehe, dann ist das immer, wenn es nur ein Tag ist, dann ist das wie ein Mini-Urlaub. Ne? Den ganzen Tag von einem PC und ich habe Kundenkontakt und muss Rechnungen schreiben. Das ist alles so, weiß nicht, so trocken irgendwie. Und da ist man dann wirklich komplett einmal in der anderen Welt. Und das ist so eine der Hauptmotivationen. Dann habe ich meinen Freund auch durch das Urbexen kennengelernt.
Oh, noch eine Urbex-Liebesgeschichte.
Ja, genau. Also durch auch ein Forum, durch das Geheime Weltenforum. Da habe ich irgendwann mal einen Aufruf gestartet. Gibt es denn hier welche aus Unterfranken? Dann haben sich auch ein paar Leute gemeldet. Er war noch nicht dabei. Und dann habe ich mich halt mit ein paar Leuten getroffen und war mit denen öfters unterwegs. Und einer von denen hat gemeint, ach, ich würde mal einen Kumpel mitbringen, wenn es okay ist. Ja.
Oh.
Mit dem bin ich jetzt knapp 10 Jahre zusammen mit dem Kumpel.
Okay. Oh, wow. Aber so geht es manchmal, ja. Also das haben wir ja hier schon öfters gehört. Und ich finde das immer total süß, wenn sich Pärchen wirklich über dieses Hobby kennenlernen. Ja, finde ich total süß.
Genau. Und natürlich auch wieder, dass man dann Freunde dadurch kennengelernt hat. Witzig ist, dass ich mit zweien unterwegs war, schon eine ganze Weile, die mein Freund dann wiederum von früher kannte durchs Geocachen. Und das war dann auch so ein Aha-Erlebnis. Ach, du kennst die auch? Ja, klar, die sind im Forum und die Urbexen auch. Ach, wie war's? Die kenne ich doch. Also das war total witzig. Und genau, und eben mit Freunden unterwegs sein und am besten mit denen zusammen eine schöne Zeit haben, das ist so die Hauptmotivation, genau.
Spannend ist auch, ob du, hast du mit den Verkleidungs-Polaroid-Menschen heute noch Kontakt?
Relativ lose. Also ich habe die beiden mit meinem Freund zusammen, also mit dem Job, Jobes76 heißt er bei Instagram, mit dem habe ich die beiden schon zusammen besucht und wir waren zusammen wandern. Das war, glaube ich, zuletzt 2018 oder so. Also man schreibt sich mal so lose. Ja, aber ich denke mal, wenn ich jetzt morgen sagen würde, komm, wie geht man zusammen wandern, dann würde das auch wieder funktionieren. Mhm.
Aber schön, ja. Und wie gesagt, die Lebensumstände ändern sich auch im Laufe des Jahres, ja. Oder die Interessen ändern sich und das ist ja nicht verwerflich, wenn man dann sich so viele Jahre zwar kennt, aber halt noch so lose Kontakt hat. Aber wenn man dann den Kontakt hat, dann ist es halt wie, wenn der jeden Tag wäre oder so.
Ja, genau. Ja.
Genau. Das
ja, gut, die haben
ich auch
dann
immer.
Kind bekommen und wohnen auch weiter weg. Und genau, die fotografieren jetzt auch weniger inzwischen, glaube ich. Aber ich denke mal, wenn wir wieder zusammen losziehen würden, dann wäre es auf jeden Fall wieder spannend.
Am besten so back to the roots dann.
Genau.
Ja, mit der Polaroid und dem Koffer.
Ja, das wäre echt witzig. Müsste man echt mal wieder machen, ja.
Ja, wirklich so Revival.
Ja. Ja, inzwischen ist es aber so, dass ich halt meistens mit meinem Freund unterwegs bin, logischerweise. Man macht ja auch dann den Urlaub zusammen und wir kombinieren das auch inzwischen sehr viel mit Wandern und Sightseeing. Also, dass wir zu zweit jetzt auf eine reine Lost Place Tour gehen, kommt eigentlich echt ganz, ganz selten vor.
Echt?
Meistens mit Freunden oder wir kombinieren es halt im Urlaub, genau. Mit Urlaubsdingen.
Aber das ist die beste Mischung, finde ich, so zwischen Urlaub und Urbex und dann mal zwischendrin mal wieder eine Pause irgendwie, dass man sagt, hey komm, wir sind jetzt irgendwie in Kopenhagen zum Beispiel, blöd gesagt, lass uns mal die City angucken irgendwie den Tag. So, weil jeden Tag Urbex ist schon anstrengend.
Ja, tatsächlich. Man wird ja auch nicht jünger, ne?
Genau, man wird nicht jünger und auch von der Überreizung manchmal, finde ich, irgendwie ist es dann doch so ein bisschen, oh, okay, ich muss jetzt mal was anderes sehen.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
Und was denken denn so deine Friends und Family, was du so machst?
Also tatsächlich fanden die das schon immer interessant, vor allem, weil sie auch mit der Polaroid-Geschichte losging. Und dann haben sie erstmal alle geguckt, die Kameras angeschaut und so weiter. Und das Urbexen, das kam dann ja irgendwie so nach und nach dazu. Und die Fotos fanden sie schon immer toll. Und ja, wo warst du da? Und dann habe ich halt immer so erzählt. Irgendwann gab es mal einen Aha-Effekt von meiner Mutter, die dann irgendwann nach Jahren gesagt hat, ach so, ihr geht da einfach so rein, ihr fragt da gar nicht immer vor. Ich habe gedacht, ihr holt euch immer die Genehmigung. Ich so, nein, gibt es schon auch mal, aber ganz, ganz selten. Da ist sie so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, aber letztendlich finden sie die Bilder schon immer gut. Und es war auch ganz witzig, 2011 durfte meine Mutter, die hat ein Hörgerät, also ein Implantat eigentlich, Cochlea-Implantat. Und weil sie auf einem Ohr noch hört und auf dem anderen nicht und es damals eigentlich zu der Zeit nur bei fast Tauben eingebaut wurde, war sie so ein bisschen der Vorreiter, der quasi nach Amerika geschickt wurde zu dem Hersteller, dass sie so ein bisschen einen Test machen konnte. Ne? Also dass er halt sagen kann, okay, auf dem gesunden Ohr höre ich das so, auf dem tauben Ohr höre ich jetzt nur leise Piepsgeräusche. Also sie hatte halt den Vergleich, was die Leute, die das Implantat vorher hatten, normalerweise noch nicht hatten. Und da bin ich mitgefahren, weil sie durfte eine Begleitperson mitnehmen. Und dann bin ich halt mit dem Mietwagen damals durch North Carolina gefahren und habe halt auch so zerfallene Häuschen und so gesucht. Also richtig Urbex kann man das jetzt, glaube ich, nicht nennen, weil ich war dann auch allein und kannte mich da jetzt auch nicht so aus. Aber da habe ich sie auch so in die eine oder andere Location mal so mit reingeschleift. Meistens waren es nur Wohnhäuser oder es war mal so ein Kiosk oder ein Kirchlein, wo dann auch schon ziemlich leer war. Also besonders viel war es nicht. Das Witzigste war eigentlich ein Wasserpark. Da habe ich aber auch eigentlich nur so 2-3 Aufnahmen. Ich habe auch fast nur Polaroids. Also sie war dann aber auch interessiert und war da mit dabei. Also das fand ich eben ganz cool, dass sie aber dann auch
cool,
gleich...
cool, dass sie da so eine Vorreiterin quasi war und verrückt, gell, wie die Technik heutzutage ist und wie es damals war.
Hm. Ja, genau.
Also
ja.
Heute gibt es ja schon diese Mini-Hörgeräte, die sind so klein, dass du dir denkst, das ist irgendwie eine Ameise oder keine Ahnung. Und damals genau, ich kenne, also ich man sieht das ja ab und zu immer noch, die Implantierten quasi, die sind natürlich auch ein bisschen kleiner, denke ich mal, heutzutage, oder? Als damals, aber ja, coole Sache irgendwie, also dass du dann auch noch so das verbinden konntest quasi.
Genau, also das waren halt auch die Anfänge, klar, 2011, aber ich fand es dann auch cool, dass sie dann auch da mitgegangen ist, ne, und mich da auch nicht allein dann in die Locations reingelassen hat.
Ja, und vor allem, das ist ja für sie nochmal schwieriger, ja, weil sie eben nicht so gut hören kann natürlich.
Ja, aber als ein Ohr war ja schon gut und das ging schon, ja.
Aber ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, weil man kennt das, wenn irgendwie ein Ohr zu ist, wenn man erkältet ist oder so. Und das finde ich schon sehr anstrengend, weil du dich dann mehr konzentrieren musst natürlich. Ja. Und es ist auch empfindlicher dann, ja.
Das auf jeden Fall, ja.
Also
stimmt.
Respekt, wirklich, wow.
Ja, das stimmt.
Und wie sind denn so... deine Gedanken und Gefühle vor den letzten Metern, vor dem Lost Place, bei den letzten Metern, so.
Ja, das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Also ich liebe es zum Beispiel, Arbeit in die Recherche reinzustecken. Und wenn ich mich dann so in was rein verbeiße und einen Ort finde, den ich unbedingt wollte und dann auch mich schon schlau gemacht habe, okay, Zugang und auf was muss man achten und tralala. Und dann kommen wir endlich dahin und dann bin ich komplett aufgeregt, weil ich mir denke, wenn es jetzt nicht klappt, ne, ich sitze jetzt ein halbes Jahr an diesem Ort und suche den wie bekloppt. Und wenn ich jetzt nicht reinkomme, dann macht mich das so halt wahnsinnig. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel in Italien oder so ist, wir fahren sehr viel nach Italien. Und da bin ich extrem aufgeregt. Und dann versteht mich mein Freund auch oft nicht und sagt, ja, war halt zu, ja, mein Gott, klappt halt der nächste Ort. Ich denke mir eher, wie jetzt klappt der nächste Ort? Ich wollte da jetzt unbedingt rein und ich bin dann teilweise komplett enttäuscht, wenn es dann nicht klappt. Ne? Und wenn es halt jetzt so ein, keine Ahnung, ich nenne es immer ABC-Locations, wenn es halt nur eine B-Location ist, die man halt so mitnimmt, ja, dann ist sie entweder auf oder sie ist zu. Das ist dann eigentlich schon fast egal. Natürlich ist es schöner, wenn sie auf ist, logisch. Ja, und wenn ich in einen Ort unbedingt rein will und der klappt dann, da bin ich auch manchmal so aufgeregt, dass ich komplett überfordert bin. Dann stehe ich da drin und denke mir, boah, ich weiß gar nicht, was ich zuerst fotografieren soll. Ich sehe die Motive, ich kenne die Motive. Was, wenn ich jetzt versau? Ich habe auch immer auf weiteren Reisen natürlich auch schon zweimal komplette Locations versaut, weil ich einfach dann total schusselig sein kann, wenn ich so aufgeregt bin und unbedingt da rein wollte. Mhm. Also dann ist es mir mal passiert, dass ich die Kamera, ich habe irgendwas verstellt, ich habe gemerkt, ich bin an dem Rad hängen geblieben, dass ich dann einfach mal durchatme und überprüfe, was habe ich denn jetzt verstellt? nee, schnell knipsen, 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 schnell die Bilder machen. Und danach habe ich dann gesehen, okay, ich hatte aus Versehen auf JPEG Webeinstellung gestellt. Den
Oh
ganzen Baum. Ja,
no.
mini kleine Bilder. Oder einmal
Oh.
habe ich, ich habe so ein Weitwinkelobjektiv, das ein bisschen eine Krücke ist. Also da kann man ganz schnell mal aus Versehen an diesem Hebelchen hängen bleiben, der das Ganze auf manuell stellt. Und wenn man aber denkt, man fotografiert mit Autofokus, dann sind die Bilder halt unscharf. Das ist mir auch einmal passiert. Und das war auch eine Location, wo ich komplett aufgeregt war. Und normalerweise checkt man das ja, aber wenn ich dann so komplett aufgeregt bin, dann kriege ich sowas gar nicht mit. Und dann ärgert es mich natürlich.
Aber wenn dir sowas passiert, dann ist es oft ein guter Grund, einfach nochmal irgendwann zurückzukommen.
Wenn es
Wenn
halt
es
dann
möglich
geht.
ist,
Ja,
natürlich,
genau.
ja.
Sowas passiert dann natürlich nie in Deutschland, sondern immer, wenn man woanders ist, logisch.
Oder bei Orten, wo du weißt, so, okay, wir haben jetzt echt scheiß Glück gehabt, dass wir hier reingekommen sind, weil das halt eine heiße Bude ist oder die ständig auf, ständig zu ist und dann, oh Gott, wie frustrierend.
Genau. Aber wie
Oh.
gesagt, es kam jetzt zweimal vor, dass es wirklich so komplett in die Hose ging. Und ja, inzwischen versuche ich mich auch ein bisschen zu sammeln und erstmal in Ruhe mich ein bisschen umzugucken und die Kamera zu checken.
Und erstmal durchatmen, wenn so, oh Gott, wie schön das hier ist. Ich muss das jetzt erstmal so genießen.
Genau. Ja, aber ich denke mir dann immer, was, wenn jetzt jemand kommt und uns rausschmeißt? Ich muss jetzt auf jeden Fall mal schnell die guten Motive fotografieren, die ich unbedingt haben will. Und wenn ich das dann im Kasten habe, dann werde ich meistens ruhiger.
Ja, ich finde, manchmal ist man auch so ein bisschen ungeduldig, weißt du. Ich habe mir auch schon oft irgendwie gedacht, erstmal durchgehen, wirklich von oben bis unten und alles in Ruhe angucken. Und dann sieht man ja natürlich auch die Motive, wo man sagt, okay, das ist ein cooles Motiv, das ist ein cooles Motiv. Aber nee, man eiert dann da rein irgendwie, weiß ich nicht, wie eine Abrissbirne manchmal, ja. Und steht kaum da drinnen und hat die Kamera schon in der Hand und fotografiert.
Ja, genau. Am besten kreuz
Oh.
und quer, ne? Also manche
Genau.
sagen ja, ich kenne Leute, die fangen im Erdgeschoss an,
Aha.
die gehen einmal durch mit dem Weitwinkel, bis sie oben sind. Oben wechseln sie dann auf die Detaillinse und gehen alles nochmal in Ruhe durch. Bin ich viel zu ungeduldig.
Oh,
Da werden die Objektive tausendmal gewechselt oder was weiß ich.
aber das ist eine gute Idee. Danke
Ja,
für diesen Tipp.
ich kann es nicht. Aber der Tipp ist gut, ja.
Das ist echt ein guter Tipp, weil ich bin auch gerne so ein Mensch. Ich fotografiere auch natürlich mit dem Weitwinkel, ja, aber ich fotografiere mit der Kamera natürlich die Räume dann, sage ich mal, oder die großen Motive. Und mittlerweile fotografiere ich diese kleinen Sachen nur noch mit dem Handy. Also wirklich Details oder so mache ich echt nur noch mit dem Handy, weil da hast du mittlerweile viel bessere Möglichkeiten und es ist natürlich viel einfacher, ja, weil
Ja.
du hast bei neueren iPhones, sage ich jetzt mal, schon wirklich diese Grundeinstellungen, wo du
Ah.
nichts mehr groß machen musst und so. Man wird durch diese neue Technik, finde ich, wird man auch ein bisschen faul, ja.
Ja. Okay, habe ich jetzt, glaube ich, ganz selten bisher gemacht, aber ist auch ein guter Tipp, das Handy dafür zu verwenden.
Nee, ich fotografiere mit beiden tatsächlich. Und
Okay.
mittlerweile gibt es wirklich Orte, wenn ich sage, so, das rentiert sich nicht. Irgendwie die Kamera da auszupacken oder so, weil da eine Messi-Bude ist oder es ist großes Chaos, aber es gibt halt noch coole Details,
Ja.
dann fotografiere ich tatsächlich nur mit dem Handy.
Ah ja. Ja, muss ich mir auch mal merken.
Ja, und wie
Ja, aber
gesagt, die
tatsächlich,
Quali.
ja, das stimmt. Aber tatsächlich habe ich mir jetzt auch eine neue Kamera gekauft, endlich mal eine spiegellose und habe jetzt ein ganz gutes Objektiv, mit dem ich zoomen kann. Und dadurch habe ich mir jetzt vorgenommen, mal wieder öfter Details zu machen. Das steht auf der To-Do für 2025, weil ich oft auch zu faul bin, die Objektive zu wechseln, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und mittlerweile diese neuen Kameras, was die an Megapixeln haben und so, das ist ja echt krass. Also ich glaube, ich habe so eine uralte, olle Nikon D5000, ja, also die, keine Ahnung, die ist auch schon, weiß ich nicht, wie alt,
Ja, die habe ich auch
aber
mal.
ja, so eine richtig olle, kann man sagen, aber ich mag die, weil ich hatte dann auch mal kurzfristig so eine kleine Digicam quasi mit diesem krassen Zoom, die war auch von Nikon, aber die mochte ich gar nicht, weil ich brauche bei der Spiegelreflex dieses Gewicht. Also diese
Ja,
Kamera
ich auch.
muss richtig schwer sein Und dieses Gewicht musst du dann auch im Rucksack merken, ja, wenn du sie schleppst und rausholst und so. Und deswegen kleine Kameras mochte ich nicht. Und ich wollte dann aber natürlich auch keine Kamera, die irgendwie ein paar tausend Euro kostet, weil ich mir gedacht habe, so ein Eumel wie ich bin, der ständig alles irgendwo rumhaut oder irgendwo anstößt oder so und dann ist es dreckig und dann legst du mal irgendwie die Kamera in den Staubhaufen rein oder auf den Boden, keine Ahnung. Und habe ich mir gedacht, nee, ich hole mir jetzt so eine Olle und davor hatte ich tatsächlich die Nikon D90.
Die hatte ich auch.
Ja, also ja. Das war so mein Einsteigermodell quasi, weil mein Ex hatte diese Kamera, weil der hat früher immer Konzerte fotografiert.
Okay.
Genau, und er kannte sehr viele Leute so in der Show-Business-Branche, sage ich jetzt mal, oder so Leute, die Konzerte buchen und Event-Manager und keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann hat er natürlich immer eine Zeit lang sehr viel Konzerte fotografiert und hat diese Kamera aber dann irgendwann nicht mehr benutzt. Und dann habe ich die irgendwann mal geschnappt und habe einfach Sachen damit fotografiert.
Ja, super. Ja. Ja, die ist aber auch schön. Also ich benutze sie nicht mehr, ne? Also die D5000 damals, das war meine erste, die habe ich verkauft. Die D90 habe ich mir dann eben zugelegt. Die darf jetzt ihren Rentendasein im Schrank fristen. Und jetzt habe ich die D7500 und jetzt ganz neu die Z6II. Da bin ich noch am Ausprobieren. Die habe ich erst seit ein paar Wochen. Genau. Ja, aber es muss schon eine große Kamera sein, das auf jeden Fall. Also, aber ja, klar, die werden schmutzig und runtergefallen ist mir Gott sei Dank noch nie eine. Also da passe ich dann schon auf. Und die werden dann auch immer danach geputzt. Und ja, muss man schon ein bisschen pfleglich behandeln, das auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wenn du sie halt ständig benutzt, ja, und wenn du sehr viel Wert natürlich auf diese Fotografie legst, sage ich mal. Oder halt sie noch für andere Sachen benutzt, natürlich, ja. Aber vielleicht sollte man sich, fällt mir gerade ein, so eine Urbex-Kamera und eine normale Kamera besorgen.
Ja, das kann man machen. Ja. Weil es jetzt bei uns wahrscheinlich so wird, also mein Freund hat sich auch jetzt eine Spiegellose gekauft, dass wir jetzt aber die Spiegellosen zum Urbexen nehmen und die Spiegelreflexkameras, weil die Objektive auch ein bisschen leichter sind, jetzt eher fürs Wandern zum Beispiel mitnehmen. Mhm. Also wir überlegen jetzt immer, wir waren jetzt eine Woche am Gardasee erst und da gibt es nicht viel so Urbexen. Da waren wir 90% wandern und dann habe ich gesagt, ach komm, da brauche ich die neue gar nicht mitnehmen. Die alte Kamera mit und das reicht auch. Und wenn wir doch mal irgendwo reinhuschen, dann hat es sie ja die ganze Zeit auch getan. Also
ja,
müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das so handhaben. Aber so wird es wohl werden.
Ja, da sind wir uns einig mit den Kameras auf jeden Fall.
Ja, eine Kamera muss schon ein bisschen, also ich meine, um wieder zu den Polaroids zurückzukommen. Ich wollte sie heute eigentlich noch wiegen, aber ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ich hatte eine Mini-Porträtkamera. Das ist eine Polaroid-Kamera. Da kamen diese Filme rein, wo der Entwickler quasi auf der einen Hälfte dran ist. Und die hat 4 Linsen. Und die wurde ganz früher also für Passbilder verwendet in Fotostudios. Und diese Kamera habe ich mal bei eBay gekauft und die ist sackschwer, also die wiegt, glaube ich, ein paar Kilo. Und die habe ich zu Belitz-Zeiten auch mit mir herumgetragen. Also die ist wirklich schwer. Die ist eigentlich auch gar nicht dafür gedacht, dass man sie draußen rumträgt. Das ist eine reine Studiokamera. Aber der Witz ist halt, die Filme gibt es nur leider nicht mehr. Also die ist jetzt wirklich nur noch ein Museumsstück im Schrank. Du konntest diese 4 Linsen, waren so Deckelchen drauf und du konntest jetzt eins abmachen. Und hast ein Bild gemacht. Genau, und dann war das nur in diesem Viertel quasi belichtet. Dann konnte man das zweite Deckelchen abmachen und dann hast du 4 verschiedene Bilder auf einem Bild drauf. Total witzig.
Cool.
Und das war damals schon, das war wirklich schwer. Von daher denke ich mir, naja, mein Gott, so eine kleine Spiegelreflexkamera.
Ja, so Kilo oder so, ach, das macht gar nichts. Früher haben wir Kameras gehabt, die hatten 20 Kilo, du, wie ein Ziegelstein irgendwie.
Ja, genau, ja, ganz so schwer war sie nicht, aber ich habe die tatsächlich auch für Sightseeing, für Städtetrips und so teilweise mitgenommen. Ganz selten, aber ich hatte sie dabei.
Oh Gott, und dann das ständig schleppen, nee. Nee. Da preisen wir heute den guten Nikon-Gurt.
Ja, das stimmt, ja.
Und welche Art von Lost Places bevorzugst du denn eigentlich so?
Also für mich muss es definitiv eine gute Mischung sein. Es kann die schönste Villa sein, wenn ich 10 hintereinander fotografiere, langweilt es mich. Wenn ich mehrere Fabriken hintereinander fotografiere, langweilt es mich auch. Also ich liebe es. Ich stelle die Touren auch meistens so zusammen, weil ich plane meistens die Touren, dass es wirklich eine gute Mischung ist. Was ich eine Zeit lang schon mochte, aber jetzt nicht so explizit, war Industrie. Mein Freund fällt total auf Industrie ab. Aber in letzter Zeit, also irgendwie vor ein paar Jahren, habe ich mir irgendwie gedacht, ich muss jetzt mal nach Belgien ins HFB, weil da ging das schon los, dass es hieß, das wird wahrscheinlich dann bald abgerissen. Und das war so die Initialzündung. Da waren wir dann 1,5 Tage am Stück drin. Und was heißt am Stück? Also mit Übernachtung natürlich draußen, aber am nächsten Tag gleich wieder rein. Und da habe ich dann gelernt, Industrie zu mögen. Und ist es ein bisschen schwer gefallen anfangs, weil dann muss man auf so viele Leitern hoch und ich bin natürlich nicht schwindelfrei und habe Höhenangst. Aber ich fand es so genial, da drin den ganzen Tag in diesem Gelände herumzustrolchen. Und ja, seitdem liebe ich eben Industrie auch. Und ja, auf jeden Fall dürfen es keine cleanen Orte sein. Das mag ich überhaupt nicht. Also Moos, Farn, Schimmel sind gern willkommen. Und was ich richtig genial finde, also wenn man jetzt mal so ein paar Tage auf Tour war, und ja, man steigt ins Auto, man fährt zu einer Villa, fotografiert die, steigt ins Auto, fährt zu, keine Ahnung, ein Kinderheim, fotografiert das, steigt ins Auto. Ne? Und dann irgendwann, man fährt ja auch sehr viel. Und dann ist oft nach ein paar Tagen, dass wir sagen, so, jetzt suchen wir uns entweder eine große Industrie oder auch irgendeine Kaserne, da hat man das Feeling ja auch, oder in Italien ein Manicomio, wo man sagt, okay, man geht rein und sträucht den ganzen Tag auf dem Gelände rum. Das ist noch so, da hat man noch so richtig diese Entdeckung eigentlich, was ja der eigentliche Sinn ist. Man guckt überall mal so ein bisschen rein, man stresst sich nicht. Wir haben dann auch gar keine Lust, zur nächsten Location zu eiern. Nee, wir bleiben einfach den ganzen Tag drin. Und zur Mittagszeit, dann suchen wir uns ein sonniges Eckchen, wo uns von draußen auf keinen Fall jemand sieht. Und dann setzen wir uns hin und machen da schön Brotzeit. Und ja, dann geht es wieder weiter. Das ist auch total schön einfach. Also diese wirkliche Exploration halt irgendwie, ne? Nicht von einer Location zur nächsten hüpfen, sondern eben mal einen ganzen Tag gechillt auf einem riesigen Gelände sich aufhalten. Das weiß ich inzwischen
Ja,
sehr zu schätzen, muss ich sagen.
wie du sagst, Brotzeit machen, das finde ich auch immer voll schön, wenn du dann so, gerade im Sommer oder wenn so die ersten warmen Tage sind und du sitzt dann auf irgendeinem riesigen, brachen Kasernengelände, wo alles schon so verwuchert ist und überwachsen, und dann holst du da irgendwie dein Brot raus und deine, weiß ich nicht, was auch immer du zum Trinken dabei hast, dann hockst du da im meterhohen Gras und denkst dir so, okay, wenn jetzt einer kommt, der kriegt einen Herzinfarkt wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, und es ist ja auch in den Locations drin auch oft ein bisschen kühl und dann sitzt man. Also wir fahren zum Beispiel jedes Ostern seit fast 10 Jahren nach Italien. Das ist sowieso unser Lieblingsland. Und wenn man dann so über die Alpen drüber fährt und bei uns ist es noch fast Winter und dann ist man da und dann hat 17, 18 Grad, das sich aber anfühlt wie 25 Grad. Und da dann zu sagen, okay, wir sind jetzt auf einem großen Gelände und setzen uns dann in die Sonne. Da hat man dann zwischendurch mal kurz gar keine Lust mehr, wieder in die Location reinzugehen, weil es so angenehm ist. Endlich in die Sonne und ach, das ist unbeschreiblich. Genau.
Auf die nächste Frage bin ich gespannt. Hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
Also so richtig. Also ich habe ja die Geschichten von manchen anderen gehört, da denke ich mir so, wow, wir sind halt immer extrem vorsichtig und parken auch immer sehr weit weg und laufen lieber 3 Kilometer mehr, als irgendwie uns vor die Hütte hinzustellen. Deswegen hatten wir jetzt auch noch gar nicht so wirklich schlimme Ereignisse. Skurril, ja, ist natürlich nicht schlimm, klar. So kleine Dinge halt eben. Also wir waren mal bei uns hier mehrmals in einer bekannten Marmorfabrik. Das ist hier in der Ecke. Und als wir das dritte oder vierte Mal da waren, waren wir mal eine größere Gruppe. Da waren auch Freunde dabei, die jetzt nur mal so sporadisch urbexen. Die wollten halt auch mal mit. Und dann haben wir gesagt, ja, Marmorfabrik, fahren wir hin. Es ist sicher, komm mal rein. Toll. Und dann sind wir da drin und die Gruppe ist so ein bisschen auseinandergedriftet. Jeder hat so ein bisschen vor sich hin fotografiert. Plötzlich kam die eine Freundin ganz aufgeregt angerannt, hat gemeint: Oh Gott, wir müssen hier weg. Irgendwas ist hier, da ist ein Typ, der hat eine Axt in der Hand und der ist schon gleich hinterhergerannt, der muss jetzt gleich kommen. Und dann kam der Typ mit der Axt und wir haben auch schon gemerkt, dass der auch irgendwie Angst vor uns hatte. Mhm. Und dann haben wir so ihn so ein bisschen beschwichtigt und dann hat er aber auch gesehen, dass wir mit den Kameras da stehen. Und dann war das halt quasi von dem Verwalter, war das einer, der abgestellt ist, auf die Fabrik aufzupassen. Also der hat da auch in einem Wohnwagen gehaust und der ist total erschrocken, dass da jetzt plötzlich 6, 7 Leute, also wir waren da wirklich eine große Gruppe, in dem Fall, dass da plötzlich so viele Leute da waren. Und der ist eigentlich mehr vor uns erschrocken. Naja, das Ende vom Lied war, zum Schluss saßen dann 5 Leute von uns mit dem am Grill und haben Würstchen gegrillt.
Nein, wie süß!
Und die anderen, wir haben dann unsere Bilder gemacht. Und wir haben die dann irgendwann gar nicht mehr wegbekommen. Also wir müssen jetzt auch mal wieder gehen. Es war Leute, wir sind fertig.
Ja, aber das ist mal wieder so ein schönes Beispiel, ja, weil ich auch immer sage, gut, manchmal kommen die Leute mit irgendwelchen krassen Sachen, weil die natürlich auch Angst haben, ja, weil ich stell dir mal vor, du bist da irgendwie abgestellt und das heißt ja, pass auf diese Fabrik auf, dass da keiner kommt und dann kommen irgendwie so 6, 7 Leute und du denkst dir so, boah, okay, die wissen vielleicht, dass ich jetzt hier hause, sag ich mal, und die wollen mich jetzt überfallen, damit die da irgendwie reinkommen oder so, also.
Ja, ja. Nee, also da habe ich auch vollstes Verständnis und wie gesagt, der hat auch gleich die Axt dann sinken lassen, als er uns gesehen hat und gecheckt hat, dass wir nur Fotos machen.
Ja.
Der ist, glaube ich, wirklich mehr erschrocken als wir.
Der hat dann die Würstchen gehackt mit der Axt.
Genau, so ungefähr.
Aber voll süß dann mit dem Lagerfeuer und so.
Ja, aber fand ich auch ganz witzig. Und ein anderes Mal waren wir in einer Papierfabrik und da habe ich mir im Nachgang gedacht, manchmal ist es gut, wenn man nicht zu viel weiß über eine Location, die ist wohl ziemlich bekannt dafür, dass man da öfter mal rausgeschmissen wird. Da sind wir an so einer Schleuse reingegangen und da hing wohl eine Kamera. Das haben wir aber nicht gesehen. Und wir haben in der Papierfabrik ziemlich lange fotografiert. Also mich wundert es auch, dass das Land gut gegangen ist, weil in einem Forum habe ich hinterher gelesen, dass da schon öfter Leute rausgeflogen sind und meistens schon nach 10 Minuten. Wir waren über eine Stunde drin.
Okay.
Und das Dach oben ist abgebrannt und da stand noch einer von uns. Und wir anderen standen ein paar Meter weiter, ein paar Ecken weiter. Und da kam plötzlich so ein junger Typ und hat uns angeschrien, was wir hier machen und privat und was weiß ich. Also wir hatten schon vorher gesehen, dass da irgendwelche Leute hausen, ne? Und in die Ecke sind wir auch gar nicht gegangen, sondern die waren nur in einem Teil und wir waren halt in dem zerfallenen Teil. Mhm. Dann haben wir die halt so ein bisschen beschwichtigt. Dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten, weil unser Kumpel ist noch weg. Wir müssen noch auf den warten, der ist gerade ein Stockwerk höher. Und dann sind wir halt so ein bisschen mit dem ins Gespräch gekommen. Und als wir wieder alle zusammen waren, hatten wir schon so viel mit ihm gequatscht, dass er eigentlich schon fast stolz war, uns noch ein paar Stellen zu zeigen in der Fabrik. Und hier war das und da ist das Malwerk und was weiß ich. Dann macht halt mal noch ein paar Bilder, hat er gesagt, ihr dürft nicht da runtergehen in die große Halle, das ist strengstens verboten. Was er nicht wusste, wir waren da schon längst drin, egal. Und plötzlich kam ein anderer Typ, ein älterer Herr und hat wiederum geschrien und das, ich weiß nicht, ob es der Vater war oder sein Kumpane, wir wissen es nicht. Und er war total erzürnt, dass dieser junge Kerl uns da jetzt hat fotografieren lassen. Dann haben die beiden sich angeschrien und dann ist der Junge hat uns dann quasi so ein bisschen zur Flucht verholfen und hinten ein Türchen aufgemacht und der ältere Herr hat im Hintergrund gezetert und geschrien. Ja, das war auch ganz witzig. Aber letztendlich hatten wir alle Motive im Kasten und ja, war eigentlich auch ganz, im Nachgang dann ganz lustig und im Nachgang habe ich dann auch in einem Forum gelesen, dass das wohl, ganz normal ist, dass man da rausfliegt und die Leute teilweise, wie gesagt, schon nach ganz kurzer Zeit rausgeflogen sind.
Mhm. Also die haben dann quasi die Leute vertrieben.
Mhm. Genau.
Oh Mann, so ein Spielverderber, echt. Ey, da hat man den einen schon irgendwie rumgekriegt und der ist noch super nett und so und dann,
Wahrscheinlich hatten die im Nachgang dann auch noch eine Diskussion.
Aber ja, ist oder
uns dann egal.
Oder die haben dann Angst, dass jemand sich da mit dazu gesellt, ja, und der dann sagt, nee, ich bleib jetzt auch hier, so, ist doch geil hier, nee, also, habt ihr da noch irgendwie so ein Plätzchen frei? Ich hätte da schon so Bock.
Genau. Naja, und noch ein kleines, was jetzt nicht direkt Lost Place skurriles Ereignis ist, aber es hat damit zu tun. Wir waren letztes Jahr in Belgien und mein Auto stand vor unserer Ferienwohnung und wir sind mit dem Auto, also wir waren mit Freunden dort und sind mit dem Auto unserer Freunde zum Lost Place gefahren. Und als wir abends wieder zur Ferienwohnung zurückfuhren, hat mein Kumpel gesagt, dein Auto hat kein Nummernschild mehr vorne. Und ich so, wie? Das stand doch den ganzen Tag da, wo soll denn das Nummernschild hin sein? Tatsächlich, es war weg. Dann sind wir ausgestiegen und das hintere Nummernschild war auch weg.
Okay.
Dann stand mein Auto in Belgien, in Lüttich, da und hatte keine Nummernschilder mehr. Dann sind wir am Abend noch, wir haben dann unseren Vermieter gefragt, ob er uns irgendwie helfen kann, weil wir konnten kein Französisch und er hat dann bei der Polizei angerufen, hat dann drei Dienststellen abtelefoniert, welche denn überhaupt noch offen hat, weil es schon recht spät war. Und dann saßen wir abends bis 22 Uhr auf der Polizeistelle irgendwo in Lüttich und mussten dem erklären, warum die Nummernschilder weg sind, wussten wir natürlich nicht. Und er hat uns dann so einen Wisch geschrieben, dass wir noch heimfahren können, dass wenn wir dann auf dem Nachhauseweg, den wir ja ohne Nummernschilder antreten mussten, angehalten werden von der Polizei, dass wir halt eben einen Wisch hatten, wo drauf steht, ja, Nummernschilder wurden geklaut und so weiter. Wir haben dann erfahren, dass die oft für Automatensprengungen verwendet werden,
Ja,
für Autos.
für so Krimisachen halt, ja.
Genau. Ja, das sind halt
Okay.
so Beifänge, die man halt so erlebt, auch wenn es jetzt nicht
Aber
direkt am Lost Place war.
es ist nichts passiert, oder? Also, dass irgendeiner da Schindluder mit euren Kennzeichen getrieben hat.
Ich weiß es nicht. Also wir sind am nächsten Tag sowieso heimgefahren. Wir wollten da eigentlich noch Airbagsen, hatten dann aber keine Lust mehr, sind dann gleich heimgefahren und ich habe es dann auch gleich der Versicherung gemeldet, habe
Ja,
es auch gleich
ja.
abgemeldet und mir gleich am nächsten Tag neue Nummernschilder geholt. Die sind jetzt für 10 Jahre gesperrt, die alten Nummernschilder.
Ah, sehr gut. Ja, weil das ist mal richtig krass. Also das habe ich auch schon ja öfters mal so gelesen. Oder man kriegt das natürlich so mit der Zeitung oder keine Ahnung, dies, das, gestohlene Nummernschilder. Und da kann man wirklich so ganz schönes Schindluder treiben. Und wie du schon sagst, der Automatensprengungen oder auch Versicherungsbetrug natürlich, ja.
Ja,
Oder
genau.
solche Sachen. Und das ist ganz und gar nicht lustig. Also das ist mal echt scheiße. Und dann vor allem, wenn du halt in einem anderen Land bist und du musst dann noch mehrere hundert Kilometer wieder nach Hause fahren über die Autobahn oder keine Ahnung. Und vor allem heutzutage, wo es ja diese Kameras auf der Autobahn auch gibt und so. Ganz schön scheiße.
Ja, wir wurden auch tatsächlich zweimal angehalten. Einmal an der Autobahnraststätte, da standen dann auch Polizisten mit Maschinengewehren und wir so, okay.
Okay.
Die haben dann aber gemeint, das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Die haben ja irgendeine Fahndung und das so
Ja,
gemacht.
ja.
Wir haben dich jetzt nur zufällig gesehen, dass du kein Nummernschild hast.
Ja.
Da haben wir es halt erklärt und unseren Zettel gezeigt. War dann auch alles gut. Da hat er
Ah.
eben gemeint, ja, dann besorgt euch doch irgendwo ein Stück Pappe und einen Stift und schreibt das Nummernschild drauf und hängt es ans Auto. Und da habe ich gesagt, erstens, wo sollen wir denn jetzt auf der Autobahn ein Stück Pappe herkriegen? Und zweitens, hätten Sie uns jetzt nicht angehalten, wenn ich ein Stück Pappe mit einem Nummernschild am Auto
Ja,
hängen hätte?
wahrscheinlich
Sagte
noch
sie doch.
mehr, ja.
Ja,
Wahrscheinlich noch mehr. Aber gut, wenn du, es kann natürlich auch sein, dass du das Auto geklaut hast, ja, und ohne Nummernschildern fährst natürlich.
genau. Nee, wir sind dann ohne weitergefahren und wie gesagt, wir wurden nur zweimal angehalten. Das war eigentlich für die
Und
Strecke
Hauptsache
wenig.
heil angekommen.
Ja.
Also wie ist egal, Hauptsache heil, ja.
Ja, genau.
Oh. Bei der
Ja.
nächsten Frage bin ich sehr gespannt, was du sagst. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Lost Place in seiner lebendigen Zeit zu sehen, welchen und warum?
Ja, auf diese Frage habe ich natürlich auch schon gewartet und habe da auch schon ein bisschen im Vorfeld überlegt. Und ich bin zu einem ganz klaren Ergebnis gekommen. Es ist jetzt kein einzelner Lost Place an sich, sondern es ist ein Ort. Und zwar ist es Bad Gastein.
Oh.
Da war ich das erste Mal 2014 eben, da habe ich eine Freundin damals überredet, mit mir da Urlaub zu machen. Natürlich mit dem Hintergedanken, die Lost Places dort zu besichtigen, aber auch ein bisschen zu wandern. Und als wir da durch Bad Hofgastein, dieses Gasteiner Tal hintergefahren sind und den ersten Blick auf dieses Wolkenkratzerdorf, als ich gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow. Und dieser Wasserfall, der da durch diesen Ort donnert, da ist mir schon echt die Spucke weggeblieben. Diese Riesenhotelbauten aus der K&K-Zeit, also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und Genau, damals haben wir halt dann das Hotel Straubinger, ich kann den Namen jetzt ja nennen, weil es ist
Es gibt's,
renoviert.
ja, ist renoviert, genau, ja.
Genau. Und das Badeschloss und ja, dann auch diese alte, ne, dieses alte Betonteil, diese alte Kurhalle und noch ein paar Kleinigkeiten, das haben wir damals alles angeschaut. Und 2017 war ich dann mit meinem Freund wieder da. Da war dann die Straubinger gerade, ich glaube, das war gerade entkernt und also war, glaube ich, schon abgesperrt und war schon angefangen zu renovieren. Und letztes Jahr waren wir nochmal da und da war das Straubinger ja ganz frisch eröffnet. Und da habe ich gesagt, ich will unbedingt da rein, um mal zu gucken, was sie da draus gemacht haben.
Ja.
Und gut, eine Nacht da drin ist ziemlich teuer. Wir waren im anderen Hotel untergebracht, aber da ist auch eine Bar drin, habe ich gesagt, wir gehen zumindest mal rein und trinken da mal ein Aperol.
Ui.
Dann sind wir da reingegangen und haben uns ein Aperol getrunken und ein bisschen mit diesem Bartypen da geshakert. Und da habe ich schon gesehen, dass das so genial renoviert ist. Also alles, was man da schon gesehen hat, da war Stuck in der Bar und den haben die erhalten. Und aber nicht so, dass sie dann das Stück, was gefehlt hat, irgendwie hingebastelt haben, sondern wo noch was war, das haben sie gelassen und wo nichts mehr war, haben sie nichts Neues dazu gemacht. Die Wände, es war alles sehr, sehr, alles erhalten, was noch irgendwie da war an Baumaterial. Jetzt weder was dazu gepfuscht, noch was abgerissen. Also ich fand es sehr genial renoviert. Dann sind wir, bevor wir gegangen sind, noch mal an die Rezeption. Dann habe ich gefragt, ob ich mal kurz so in das Treppenhaus huschen darf. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich da eben vor ein paar Jahren auch hier schon drin war, als es noch ein Lost Place war. War ich dann auch ganz ehrlich. Und dann hat die gesagt, ja, also allein lässt sie uns jetzt nicht rein, aber sie führt uns mal herum. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann habe ich gefragt, ob ich mal in den großen Saal schauen darf, weil er war damals ja auch richtig, richtig schick. Und dann hat sie erst gemeint, nee, das geht nicht, weil da sind ja Hotelgäste drin. Habe ich ein bisschen betröppelt geguckt und dann hat sie gemeint, naja, also mal ganz kurz einen Blick reinwerfen geht schon. Und dann hat sie die Tür aufgemacht und ist so ein schwerer Rudervorhang da gewesen, hat sie zur Seite geschoben. Und auch der Saal war wirklich richtig gut renoviert. Also der sah fast eins zu eins so aus, wie im losten Zustand, nur halt wieder hergerichtet. Also sie haben das wirklich so schön hergerichtet, war ich total begeistert. Und das wäre ein Ort, wenn ich da jetzt nochmal in die alte Zeit zurück reisen könnte. Dann würde ich das Hotel ja dreimal sehen. Dann würde ich es noch im Ursprungszustand sehen. Das wäre natürlich ganz genial, so zur Kaiserzeit. Dann würde ich da mich einmieten, würde ein Radonbad nehmen, ein paar Behandlungen über mich ergehen lassen. Das wäre wirklich genial, einfach das mal in drei Zeitzonen gesehen zu haben.
Und ja, das ist ja auch so ein feiner Ort, weißt du, so generell einfach. Und auch, wenn man da dort ist, gut, heute ist das natürlich sehr auf Tourismus ausgelegt, klar. Aber wenn man mal so nachdenkt, ja, wie das dann wohl so, keine Ahnung, Ende 1800, weiß ich nicht, 1890 oder keine Ahnung, wie auch immer war, oder frühes 19. Jahrhundert oder.
Jahrhundertwende so, ne? Genau.
Also super fein, ja. Und ich mag
Ja.
das auch, wenn Sachen renoviert werden oder saniert, aber da wird so ein Teil von dem Alten noch ein bisschen erhalten, ja, wie du
Ja.
sagst, eben. Also nicht alles komplett neu gemacht und so blöd renoviert auf neu gemacht, sondern wirklich noch ein bisschen was erhalten, ja, wie Stuck oder Marmor oder die Fliesen vielleicht. Das finde ich auch immer super, wenn ein Ort eigentlich total schrottig ist, ja, so, also dass du da wirklich fast nichts mehr retten kannst. Und sich dann jemand die Mühe macht, zum Beispiel so ganz alte Fliesen, sei das jetzt in der Küche oder am Boden oder so, zu erhalten, ja, finde ich voll toll.
Ja. Also die haben tatsächlich verschiedene Farbschichten im Treppenhaus, die über die Jahrzehnte
Oh,
quasi
das ist auch
drin waren,
cool.
haben die so ein bisschen freigelegt. Und haben dann die Farben, das hat die mir auch erzählt und ich habe es dann auch gesehen, haben die dann die Farben in den Teppichboden, den sie neu verlegt haben, quasi reinarbeiten lassen. Das
Ach
hat
nein.
harmonisch gewirkt, also richtig toll. Und ich bin echt jemand, der meistens sagt, boah, das haben sie kaputt renoviert bei den meisten Gebäuden, ne? Aber da muss ich echt sagen, Hut ab, das haben sie wirklich gut gemacht. Gegenüber ist dann natürlich das Badeschloss, das hatte letztes Jahr noch nicht offen. Da haben sie so einen modernen Turm hingezimmert. Den hingegen bräuchte ich jetzt nicht, weil ich finde, dass er das Stadtbild ganz schön, ja, beeinflusst. Und der gefällt mir zum Beispiel nicht so. Aber das Straubinger ist wirklich toll geworden.
Interessant, da muss ich mir dann später gleich mal die Website angucken, weil ich habe das auch nur im Baustatus quasi gesehen. Also ich bin da leider viele Jahre zu spät
Ja,
gekommen, ja.
schade.
Sehr viele Jahre, also da gab es gar nichts mehr. Aber den Ort einfach mal gesehen zu haben, ja, hat schon gereicht, weil das ist wirklich traumhaft einfach. Und in der Nebensaison, wo nicht dieser Massentourismus dann herrscht und so, und man hat wirklich schön Platz zum Spazieren gehen und ein bisschen gucken und so. Und das war schon herrlich, ja.
Ja, das glaube ich, ja.
Ganz
Ja, ich
fein.
glaube, den Ort, ich glaube, da gibt es, das, der polarisiert. Also ich glaube, es gibt Menschen, die lieben Bad Gastein, so wie ich. Also ich musste alle paar Jahre mal wieder hin. Mein Freund hat der Ort auch gleich sehr begeistert. Den habe ich halt auch mit hingeschleppt, 2017 das erste Mal. Und wir sind uns jetzt wieder sicher, nachdem wir letztes Jahr wieder da waren, dass wir so alle so 3, 4 Jahre mal hinfahren und so gucken, was aus dem Ort wird. Weil irgendwie so ganz weiß man ja auch noch nicht, in welche Richtung das Ganze geht, ne?
Genau, also die Veränderung zu sehen
Ja.
oder wie das jetzt aufgewertet wird, sage ich mal, ist ja auch immer interessant. Ja. So, wer weiß, vielleicht in 3 Jahren gibt es irgendwas mega krass, das Neues, wo du dir denkst, so, oh, okay, hätte ich nie erwartet, weil manchmal ist es ja bemerkenswert, je nachdem, wo natürlich und wie und so, wie schnell manchmal Gebäude hochgezogen werden. Dass du
Ja,
dir denkst,
genau.
so, oh, alles irgendwie innerhalb von einem Jahr neu bebaut, schon fast.
Ja. Gut, das weiß ich da jetzt nicht. Ja, es gibt schon auch ein paar Neubauten, klar, aber ich glaube, also es kann auch noch komplett kippen, weil der Straubinger strauchelt, glaube ich, jetzt auch schon wieder. Und es gibt einfach zu wenig Geschäfte in dem Ort.
Genau.
Als dahin zu gehen und zu sagen, ach, heute gehe ich mal shoppen, das funktioniert da ja kaum. Es ist alles immer noch ein bisschen angegammelt. Also ich mag das ja. Wenn ich jetzt meine Mutter hinschicken würde, die wird wahrscheinlich sagen, was will ich in dem Ort? War mal ganz interessant,
Ja.
aber nochmal brauche ich da nichts hin. Darum sage ich ja, es polarisiert. Aber was, glaube ich, ganz gut läuft, das sind diese kleinen Hotels.
Ja,
Diese kleinen alten
klar.
Hotels, sie waren ja auch in so einem Boutique-Hotel, das hatte irgendwie 14 Zimmer oder so. Ich glaube, die laufen richtig gut. Die sind einigermaßen bezahlbar. Und 14 Zimmer, 20 Zimmer, was weiß ich, ist auch einigermaßen überschaubar. Ja, was jetzt mit diesen Großprojekten ist, muss man jetzt mal schauen. Also ich bleibe auf jeden Fall dran und ich werde definitiv da immer wieder hinfahren, weil mich der
Oh.
Ort wirklich von Anfang an irgendwie in den Bann gezogen hat.
Dann halt uns bitte auf dem Laufenden. Das ist
Ja.
sehr interessant, was da noch so passiert. Wer weiß?
Genau.
Wer weiß? Wer weiß?
Und da wir ja auch gern wandern gehen, ist natürlich da auch ein tolles Ziel, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also da hast du immer was zu tun, auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall.
Und hat's dich schon mal so richtig gegruselt auf einem Lost Place?
Also ich sag mal so, in der Anfangszeit sicher. Also da hat schon gereicht, in Belitz oder so, wenn ich in einem anderen Stockwerk war, als meine 2, 3 Leute, die mit mir da waren. Dann kam ein Windstoß und irgendwo hat ein Fenster geklappert oder es hat eine Tür zugeschlagen, dann ist mir echt das Herz in die Hosentasche gerutscht. Das ist allerdings ziemlich verloren gegangen, was denke ich auch normal ist. Inzwischen ist es eher so ein beklommenes Gefühl manchmal halt einfach. Zum Beispiel, wie gesagt, wir sind ja sehr viel in Italien unterwegs. Diese alten Kinderheime, die so aus Beton sind, die finde ich teilweise so beklemmend, dass ich, also wir waren dann in einem Postkinderheim in der oberen Toskana und ich weiß nicht, wir sind da rein und ich hatte von Anfang an so ein beklommenes Gefühl und ich weiß nicht warum. Und da habe ich dann auch geschaut, dass ich immer so ein bisschen bei meinen Leuten geblieben bin. Ich kann auch nicht sagen, an was es lag. Da war es zum Beispiel so ein Schlafraum, der über 2, 3 Stockwerke komplett offen ist von oben bis unten. Das ist alles irgendwie, wenn man sich dann so vorstellt, wie das früher war, ja, hat man schon irgendwie ein komisches Gefühl und ja, ob ich es gruselig nennen mag, weiß ich nicht, aber es,
Beklemmend.
ja, beklemmt auf jeden Fall.
Ja,
Dann waren wir auch.
auch so ohne Intimsphäre irgendwie, ja.
Ja, genau. Ja, und dann durch diesen Beton halt einfach, ne, wirkt es auch irgendwie trüb und ja, da springt dann auch gleich die Fantasie an. Ob da so gut mit den Kindern umgegangen wurde und
Ja,
so, weiß
klar.
man natürlich auch alle nicht. Dann ist es meistens doch irgendwie auf einem Berg oben, wo ich mir denke, ach Gott, die Armen. Ja, dann in meinem anderen Kinderheim, auch Italien, auch aus Beton, aber in einer anderen Ecke. War das Gefühl ein bisschen ähnlich. Und dann bin ich alleine in, ich weiß gar nicht, ob es der Keller war oder das Erdgeschoss. Ich glaube, es war der Keller. Und da habe ich so fotografiert und dann laufe ich um die Ecke und plötzlich sehe ich eine Person schwebend vor mir und mir ist das Herz in die Hosentasche gerutscht.
Gott.
Da war halt so ein Nonnenbild an die Wand gemalt. Also kein Graffiti, sondern es ist ein altes Nonnenbild. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob man in der
Ah,
Kapelle
okay.
war. Und in dem Moment, wo ich um die Ecke, es war ein bisschen düster, dachte ich,
Ja.
da schwebt eine Person vor mir, weil die halt
Ja.
ne, ein bisschen höher gemalt war. Ja, das habe ich irgendwie immer wieder mal so im Kopf, wenn ich an dieses Kinderheim denke, muss ich an diese schwebende Nonne denken.
Vor allem, wenn es so düster ist, ja, und du erkennst das nicht so auf den ersten Blick, weil normalerweise, wenn jetzt irgendwie eine blöde Puppe da sitzt oder keine Ahnung, so, dann weiß man schon, dann erschreckt man sich zwar schon, ja, aber dann weißt du, ah, okay, aber das Schlimmste sind immer Sachen im Augenwinkel und in der Dämmerung.
Ja, genau.
Oh Gott.
Und mein Freund kam dann ein paar Minuten nach mir runter und der ist auch mal kurz zusammengezuckt, als er die gesehen hat. Da habe ich gesagt, hast du jetzt auch gedacht, da steht jemand? Und sagt, ja,
Ja.
ich habe echt gedacht, da schwebt oder da steht jemand.
Oh
Also
Gott.
wirklich, ja, solche Dinge halt einfach so kleine Schreckmomente oder halt beklommenes Gefühl. Also früher war das anders. Ne? Da gibt es ja auch in Thüringen so ein Schimmelhotel. Als ich da das erste Mal drin war, das war irgendwie im November um 16 Uhr irgendwas, wo gerade noch so ein bisschen Licht war, weil wir es nicht früher dahin geschafft haben. Dann sind wir da rein und da ist ein Sturm
Oh
aufgekommen und da
Gott,
konnte
ja.
man auch gar nicht mehr fotografieren. Da war ich mit einer Freundin damals unterwegs. Also da hatte ich, boah, dieser Kasten, der war so gruselig damals. Den finde ich auch heute, glaube ich, auch noch ein bisschen gruselig. Ich war, glaube ich, dreimal drin, also so richtig wohl habe ich mich da drin nie gefühlt.
Ich glaube, ich weiß, von welchem du sprichst, und ich empfinde das als eine Tropfsteinhöhle. Oder?
Definitiv.
Aber ich glaube, weil du sagst, so, man fühlt sich da nicht wohl, ich glaube, das ist, weil das eben auch so ein Betonbunker ist irgendwo, ja. Und
Man hat
diese
das Gefühl,
langen
es lebt
Gänge,
innen drin.
genau, und diese langen Gänge irgendwie links und rechts,
Ja.
und dann jedes Stockwerk sieht gleich aus, ja gut, außer
Genau.
Erdgeschoss und so natürlich, ja, aber gut, das war halt früher so diese Bauart einfach, ja,
Ja.
auch wenn du diese ganzen FDGB-Heime anguckst, so je nachdem, gut, es gibt so wenige, die wirklich so luxuriös waren, sage ich jetzt mal, wie, keine Ahnung, das Hotel Atlantis jetzt mal als blödes Beispiel oder so, ja. Das war anders, aber das hatte ja auch diesen Anbau, wo eben auch so ein Betonkasten war, ja.
Ja, stimmt.
Und ich habe mir oft gedacht, boah, wenn dieses Ding dann voll war und so viele Leute da drin, das ist ja auch laut, weißt du, und dann hast du keine richtige Dämmung, dann hörst du alles durch die Wände irgendwie und keine Ahnung, schon komisch.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir können festhalten, Beton ist gleich Grusel oder beklemmendes
Ja,
Gefühl.
unwohl oder so. Wobei ich jahrelang in so einer Platte gewohnt habe, ja, wo 7 Stockwerke waren und auf je nach Stockwerk 4 Wohnungen und auch so ein 70er-Jahre-Bau einfach und total ungedämmt. Also du hörst deine Nachbarn überall, so egal was die
Oje.
machen, so quasi, ja. Und da habe ich mich komischerweise aber nicht unwohl gefühlt. Aber gut, das ist ja auch was anderes. Das lebt, dieses
Ja,
Gebäude.
ja. Also ich meine,
Tote.
Beton hat ja auch einen gewissen Schick. Also ich mag das schon irgendwo, aber ich glaube, drin wohnen auf Dauer würde ich jetzt eher nicht
Ja,
wollen in
oder es ist
Betonbauten.
tote Betongebäude. Sind gruselig, so können wir verbleiben.
Ja, genau. Die saugen sich auch manchmal so mit Wasser voll, na, wenn dann irgendwo ein undichtes Dach ist oder sowas. Ein Schimmel, die Wände schimmeln dann ja auch schnell. Also das ist natürlich auch richtig cool. Ich liebe ja so Schimmel und
Ich
so
auch,
total.
ja.
Aber es hat auch so einen gewissen, ja, nennen wir es jetzt einfach mal Grusel.
Ja, und der einzige Vorteil ist, dass sie nicht so schnell einbrechen, ja.
Ja, das
Das
stimmt.
ist immer der große Vorteil, weil bei dem Ding zum Beispiel, habe ich mir auch gedacht, so, hey, das ist so krass vergammelt und so und feucht, also richtig nass, ja, wie eine
Ja.
Tropfsteinhöhle, aber das Ding steht da wie eine Eins.
Ja. Da drin fühlt man sich wie in einem lebenden Organismus irgendwie.
Ja, ich fand es gar nicht so schlimm, also dass es so
Okay.
lebt. Ich fand es da nur, wie gesagt, wie eine Höhle eher, so ein
Ja.
bisschen.
Also vielleicht liegt es auch einfach daran, ich war da immer entweder im Winter, wenn ein Meter hoher Schnee lag, oder draußen Nebel war. Also bei Sonne und richtig hellem Licht war ich da tatsächlich nie drin. Vielleicht liegt es auch daran ein bisschen, ich weiß es nicht.
Also mit Nebel kann ich mir das durchaus voll gruselig vorstellen. Dann verstehe ich es ja, warum das super gruselig war. Vielleicht sollte ich jetzt mal so um die
Ja,
Jahreszeit hin,
genau.
so in der Morgendämmerung dann, so wenn es gerade hell wird, oh Gott, dann auf dem Weg alleine bekomme ich schon so Angst, dass ich umdrehen würde wahrscheinlich. Oh mein Gott. Oh. Und hast du eigentlich für dich einen persönlichen Traumspot, wo du unbedingt vielleicht mal hin möchtest?
Tatsächlich, da ich das jetzt schon so lange mache, habe ich jetzt eigentlich gar kein, also was früher immer ein Traumspot war, was ich ja Gott sei Dank auch noch geschafft habe, war Nancy in Belgien, das Schloss. Aber gut, ist ja schon lange passé jetzt. Was ich ganz gerne mal machen würde, ist dieses Kelenföld Powerplant in Ungarn. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Traumspot. Irgendwie hat es uns da noch nie hinverschlagen, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mir sehr, sehr gerne mal anschauen würde. Weil dieser Raumschiff-Look irgendwie, was das hat, das ist schon echt
Ja.
genial. Ja.
Mit diesem großen Kontrollraum. Ja, ich habe jetzt
Ja, genau.
vor kurzem auch wieder Bilder gesehen und wie du sagst, das sieht schon so ein bisschen raumschiffmäßig manchmal aus. Also so, auch in Rumänien dieser Kontrollraum, der hat, finde ich, jetzt nochmal so einen besonderen Flair, weil der so blau wirkt, ja,
Ja.
durch dieses Glas einfach und das sieht so abgespaced einfach
Ja.
aus.
Stimmt, der wird mich auch nochmal reizen. Ja. Der ist auch irgendwo auf der To-Do.
Ja,
Genau.
sagt niemals nie, wer
Ja.
weiß. Wer weiß, wer weiß. Wo wir jetzt eh schon gerade über Länder sprechen, ja, in wie vielen Ländern hast du denn überhaupt eigentlich schon mal geurbext?
Also in Deutschland logischerweise. In Belgien, das war, glaube ich, so das. Nee, USA war ja dann das erste Ausland, in Anführungszeichen, aber das waren ja nur Kleinigkeiten. Belgien war dann das nächste. Luxemburg, Frankreich, Italien, Tschechien, Österreich, Schweiz, Dänemark, Polen und ein Spot auf Mallorca.
Oh,
Das
okay.
war halt im Urlaub so ein Beifang, wenn man schon mal da ist, ja.
Was gab's da zu sehen?
Das ist diese alte Weinkellnerei. Das hat, glaube ich, neulich schon mal jemand gesagt. Genau.
Aha.
So. Das ist eigentlich ganz schön, ja.
Und wann warst du denn zum ersten Mal in Belgien eigentlich? In welchem Jahr?
In Belgien war ich das erste Mal, jetzt muss ich überlegen, 2013. Genau.
Oh, dann hast
Das
du
war ja immer so.
bestimmt jede Menge Orte gesehen, die es gar nicht mehr gibt heute.
Ja, also ich war zweimal da 2013. Wie gesagt, das Château Noisy eben. Dann, was es zwar noch gibt, was aber komplett ausgeräumt ist, was mich damals komplett umgehauen hat, das war diese alte Uni in Lüttich.
Oh ja,
Da waren wir dann vor 2 Jahren auch noch mal drin, aber es ist ja alles entkernt jetzt und damals stand halt noch alles drin. Das fand ich, boah, da wollte ich unbedingt rein. Es war auch so ein gruseliger Kasten, aber das war richtig toll. Und ansonsten, ja, so Kleinigkeiten, ein paar Wohnhäuser. Was haben wir denn noch gemacht? Ja, hauptsächlich wohnt es uns so eine alte Windmühle, wo
Oh,
irgendwie
die
eine Bar
Bowling
drin
Mill,
war.
oder?
Ja, genau. Die Bowlingmühle. Dann so ein Turm, wo neben dann auch so ein Bowlingcenter war. Das war ziemlich im Süden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. War so ein Riesenturm, wo man dann oben drin war, dann auch so eine Bar. Ist inzwischen auch abgerissen. Genau, solche Dinge.
Weil ich liebe das so auf eben auch auf so Blogs manchmal zu stöbern von Leuten, die das gefühlt schon so 1000 Jahre machen, wo du
Ja.
denkst, so, da war ich noch nicht mal geboren, da waren die schon irgendwie unterwegs so manchmal. Und ich sehe da eben so oft so alte Wohnhäuser aus Belgien, die heute gar nicht mehr existieren, ja, entweder nicht mehr existieren oder leergeräumt sind oder total am Arsch mittlerweile und so. Und dann fange ich immer so ein bisschen zu träumen an, ja.
Ja,
Und denke
das
mir
ist
so, oh,
schön.
wäre ich doch nur damals auch dort gewesen.
Ja.
So, wieso?
Was ich total witzig fand, als ich das erste Mal in Belgien war, das war im März 2013, genau, dann sind wir da durch Lüttich, also durch diesen Vorort, wo diese ganze Industrie war, am HFD vorbei. Da wusste ich damals aber noch gar nicht, da hatte ich mich mit der Industrie noch überhaupt nicht beschäftigt. Da habe ich das HFB gesehen und habe gedacht, naja, das ist bestimmt noch im Betrieb. War es aber damals ja schon nicht mehr. Und was mich so geflasht hat, wir sind da einfach so an der Straße auf und abgelaufen und haben einfach nur die Sachen so angeguckt. Und da war von Weitem so ein Schornstein, wo so eine Stichflamme immer rauskam. Das hat mich beeindruckt. Also jemand, der aus dem Pott kommt und schon ein bisschen älter ist, ist davon wahrscheinlich gar nicht beeindruckt. Mhm. Aber aus dem beschaulichen Unterfranken denkt man sich, boah, Schwerindustrie, boah, krass.
Ja.
Und dann diese Flamme. Und dann haben wir halt auch Spaß so diese Bilder gemacht mit dem Daumen, ne, an die Flamme, also von Weitem.
Ja, okay, auch schon ja, so richtig diese billig.
Spaßbilder. Und als jetzt der Wunsch nach Industrie vor 2-3 Jahren wieder aufkam und wir 2022 das HFB dann letztendlich mal gemacht haben, ist ja dann ein paar Kilometer, also 2-3 Kilometer weiter, ist ja dann die alte Kokerei. Und da waren wir dann drin. Und dann bin ich so an diesem Fluss entlang jetzt vor 2 Jahren, habe mir gedacht, wo war denn eigentlich damals diese Industrie mit der Flamme? Ich sehe die gar nicht mehr.
Mhm. Und dann war die das?
Genau, das war es, die Kokerei. Das habe ich erst daheim gecheckt. Dann habe ich nämlich die alten Bilder rausgesucht und habe mir dann so geguckt, okay, da war das und das an dem Fluss. Gehe ich mal auf Google Earth in Street View rein und bin dann so diesen Fluss entlang, bis ich an der Stelle war, wo ich mein aktuelles Bild hatte. Und dann habe ich erst gesehen, ja, das war die Kokerei damals. Die war 2013 noch in Betrieb.
Ach, wie verrückt.
Genau, und war 2014 hat die erst geschlossen. Das habe ich dann eben noch nachrecherchiert. Aber weil mir das dann eben so eingefallen ist vor 2 Jahren, wo ist denn diese Flamme hin? Was hat mich denn, die hat mich damals irgendwie so fasziniert. Manchmal hat man ja so, ne?
Ja, klar.
So Kleinigkeiten. Und dann denke ich mir, ach ja, klar, da waren wir einfach drin und die gibt es jetzt einfach nicht mehr, die Flamme.
Ja.
Fand ich dann total witzig.
Das ist wie, wenn du so Rauch aus dem Kühlturm aufsteigen siehst aus der Entfernung. Das finde ich auch immer voll faszinierend und das wirkt, also das hypnotisiert dich dann so.
Ja, genau. Ja.
Weil ich mir immer denke, hey, ich weiß nicht, ob du auch dort warst, in dem Kühlturm in Belgien, mit Sicherheit bestimmt.
In dem Kleinen, es gibt ja zwei, den Kleinen, wie es immer so schön heißt, bei der Kokerei in Charleroi gegenüber. In dem Kleinen waren wir mal, in dem Großen noch nicht. Das hat
ja, aber der war ja schon enorm, ja. Und dann, wenn du dir denkst, diese Riesendinger, die sehen ja aus der Entfernung einfach noch so krass aus. Und wenn dieser Rauch dann da rauskommt und dann denkst du dir, boah, wie das da innen wohl aussieht jetzt und so. Oder wenn du davor stehst, keine Ahnung, gruselig auch irgendwie.
Genau, ja. Was haben wir denn noch gemacht damals? Mir fällt es jetzt auch gar nicht mehr ein. Château van Meesen. Das war auch ein ganz tolles. Es war damals 2013 schon eine Ruine, schon ziemlich eingestürzt. Aber es sah richtig toll aus von außen noch. Es wurde dann auch, glaube ich, ein Jahr später oder zwei abgerissen.
Weil da müsste ich jetzt vielleicht
selber mal gucken.
Gerade zu deiner Zeit gab es mit Sicherheit, da gab es bestimmt auch noch das Château Rolls-Royce.
Ja, das haben wir aber mal später erst probiert. Und da war dann irgendwie... Waren da Nachbarn oder Bauarbeiten zugange? Ich glaube, da waren irgendwelche Bauarbeiten oder so. Also wir sind da auch, wir konnten nicht rein. Das war leider voll schade.
Und dieses eine mit dem Glasdach, war das Rolls-Royce? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube schon, ja. Das müsste das gewesen sein, ja.
Weil es gibt irgendwie
so eine Art Wintergarten war da.
Genau. Und es gibt ja irgendwie noch eins, das heißt nämlich auch irgendwie Château Rolls-Royce, warum auch immer, weil da so ein weißer Rolls-Royce im Garten steht. Und das Lustige ist ja, die haben dieses Château renoviert, aber dieser Rolls-Royce steht da einfach immer noch im Garten. Und man kommt schon noch auf das Gelände. Also das ist auch irgendwie so eine komische Hütte, ja. So,
ja.
Die ist nicht bewohnt, sondern das ist auch so eine irgendwie eine Event-Location und ganz komisch irgendwie, ja. Und da stehen dann eben ein paar so alte Autos und eben noch dieser weiße Rolls-Royce da im Garten. Und ich dachte auch so, okay, es ist irgendwie
ist ja witzig, ja.
Zu abgefahren hier. So. Und ich habe mich dann auch tatsächlich gar nicht mehr so nah rangetraut, weil da waren auch so Leute in diesem Chateau drinnen und so. Also ganz komische Sache. Aber wie gesagt, heute gibt es ja fast gar keine mehr. Also diese richtigen, schönen Chateaus.
Jetzt stimmt natürlich, ja.
Ja, deswegen. Ich bin ein bisschen dezent neidisch, dass du das
ja,
erleben
wobei
durftest.
Ich da wirklich nur wenige Tage dort war. Also es gibt bestimmt Leute, die ausführlicher in Belgien waren als ich. Genau. Aber bei dem Château Noisy, das ja leider auch abgerissen ist, also Miranda hieß es, glaube ich, da war es eigentlich, das war eigentlich auch eine ganz witzige Begebenheit. Da waren wir 2015, im Frühjahr wollten wir dahin. Und weil ich ja schon gesagt habe, wir sind jetzt nicht die Leute, die sich vorne dran hinstellen. Wir haben halt 3 Kilometer weit weggeparkt in irgendeinem Ort. Und wir haben geparkt und steigen aus. Ja, noch nicht mal unsere Fotosachen aus dem Auto geholt. Also wir sind einfach nur aus dem Auto ausgestiegen. Hat plötzlich so ein Jeep neben uns gehalten. Hat so ein Typ, der total aggro war, die Scheibe runtergekurbelt, hat gesagt, ich weiß, was ihr vorhabt. Wenn ich euch da 3 Kilometer weiter da oben im Wald in dem besagten Schloss erwische, dann sehen wir uns auf der Polizeistation wieder. Und uns ist komplett alles im Gesicht entglitten und wir haben gedacht, es kann halt sein, dass der jetzt weiß, völlig blauäugig, ja. Logisch, das war schon immer heiß damals, da gab es ja auch die tollsten Geschichten drumherum. Aber ja, war dann ein Fail. Und ich bin dann nochmal mit meinem Freund zusammen ein halbes Jahr später hin. Ja, und da glaube ich, 8, 9 Kilometer weit weggeparkt auf der Rückseite, haben dann eine schöne Wanderung durch den Wald gemacht, auch an dem alten Bahnhof, der da im Wald ist, auch ganz bekannt vorbei. Da haben wir dann noch ein bisschen Geocache mitgenommen,
Ach.
haben uns dann von der Rückseite hochgeschlichen und dann haben wir es geschafft, da noch rechtzeitig hinzukommen, bevor es dann irgendwann abgerissen wurde.
Ja, bis heute eine Schande.
Ja, absolut. Also überhaupt völlig unverständlich. Wobei da natürlich auch wahrscheinlich die Urbex-Community so ein bisschen ihren Beitrag dazu geleistet hat, aber trotz allem, wie man sowas abreißen kann, ist mir völlig unverständlich.
Ja, ich meine, die Erhaltungskosten wahrscheinlich und die alleine die Sanierung und so, das ging wahrscheinlich in die Millionen schon.
Ah
Keine
ja.
Ahnung, wer hat die Kohle, ja, wenn das jetzt jemand von privat machen wollte. Also da musst du, glaube ich, schon echt einen krassen Investor finden. Man sieht es ja gerade beim Sanatorium du Basil, ja, was da so passiert und was da wohl so rauskommt. So keiner weiß es, ob die es durchziehen.
Okay.
Und das ist auch eine spannende Sache, ja, was da wirklich, also ob da jetzt letztendlich wirklich ein komplett saniertes, gebautes Hotel oder was auch immer da entsteht, ja, auf dem Berg oben.
Aber ist doch jetzt auch schon lange in Renovierung, oder?
Ja, und ich habe jetzt, also, oder es gehen ja immer noch ein paar Leute mal hin, so zum Gucken, ja, klar. Und es sieht von außen schon ordentlicher aus, kann man sagen. Ja, die Fassade natürlich und so. Und diese ganzen Fenster sind raus. Und es ist halt jetzt gerade einfach die gleiche Fassade, nur als Skelett, kann man sagen. Ja, also das ist jetzt wirklich so ein kompletter Rohbau von innen, keine Ahnung. Weil da wohl auch Bauwatch sein soll. Ja, klar, mit den ganzen Gerätschaften und der Baustelle und so ist klar. Dass die da irgendwas machen, vor allem da im Nirgendwo, ja, da ist ja jetzt auch keiner, glaube ich, der 24 Stunden da hockt und irgendwie bewacht, ja.
Wahrscheinlich nicht,
Aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob da wirklich was passiert. Da würde ich tatsächlich dann mal gerne übernachten.
nee. Ja, wenn man es sich leisten kann. Ich weiß ja nicht, ob das ein
Eben.
Luxusressort wird oder genau. Aber ja, klar, das Gebäude ist natürlich auch wahrscheinlich danach auch immer noch sehr imposant, ne? Von der Form her schon allein. Das ist
Klar,
schon
und die
schön, ja.
Aussicht alleine und
Ja,
so.
das
Nur wie
stimmt.
gesagt, das ist halt dann immer die Schwierigkeit, ja gut, du musst irgendwas machen, was Leute natürlich anzieht, ja, was jetzt nicht irgendwie ein super Luxus-Spa-Resort wird, was auch immer. Und ich denke, man muss auch immer ein bisschen was anbieten irgendwie, ja, weil es wird keiner da in die Pampa fahren und sagen, hey geil, ich chill jetzt einfach mal hier 3 Tage oder so. Das machen die
Ja,
wenigsten natürlich, ja.
genau. Ja,
Und
das denke ich mir auch in Bad Gastein, ne? Also ich meine, die sind ja komplett auf den Wintertourismus fokussiert. Und was ich da so mitbekommen habe, fahren die da ja echt alles auf, ne? Von irgendwelchen künstlichen Schlittschuhbahnen, was weiß ich was alles. Und ja, im Sommer gut, kann man da schön wandern, aber wenn man dann so im Herbst oder im Frühjahr, wenn dann auch die Seilbahnen geschlossen haben, da kann man ja nichts machen in dem Ort. Also wie gesagt, es gibt fast keine Geschäfte. Die Restaurants haben dann in der Nebensaison auch geschlossen, dann haben vielleicht 2 auf, wenn überhaupt. Und das ist ja das Allergleiche, wie du sagst, man muss den Leuten ja irgendwas bieten. Man kann es nicht irgendwie keiner geht in ein mega tolles
Ja,
Hotel,
klar.
zahlt einen Haufen Geld, nur um den ganzen Tag in dem Hotel zu sitzen. Und da ist es ja das Gleiche, wie du sagst, dann hocken die in der Pampa, toll, aber jetzt wollen wir auch mal raus und wollen irgendwas machen, ne? Und wenn man dann eine Stunde lang irgendwo hinfahren muss, dann wohnt man vielleicht dann gleich eine Stunde entfernt irgendwo besser.
Ja, eben, oder ums Eck oder so, keine Ahnung.
Ja.
Aber vielleicht muss man dann so Rentenreisen anbieten, ja, so wie das früher, wie es das früher gab, so Kaffeefahrten, ja, ich weiß nicht, ob das mittlerweile verboten wurde oder ob das einfach, ob es das einfach nicht mehr gibt, ja, weil das gab es ja zu Massen früher und da haben die ja
Stimmt,
auch die
stimmt.
Leute in so Hotels einfach gekarrt, ja, und dann
Ja.
wurden da halt eben diese Sachen verkauft an die Leute, so mies wie das auch war, ja, total
Ja.
überteuert und keine Ahnung, so Abzocker.
Heizdecken.
Ja, aber da haben die ja auch irgendwie wahrscheinlich ein Business mit diesem Hotel gehabt, ja. So
Ja,
beide
stimmt.
profitieren irgendwie, also der Anbieter und Hotel. Ich meine, gut, Pauschalreisen gibt es heute immer noch. Oder dass du halt sagst, ja, Hotelgutscheine und du bekommst dann zum Beispiel ein Drei-Gänge-Menü oder so und zahlst nur irgendwie 90 Euro für 3 Nächte oder so. Das gibt es ja immer noch, klar. Und finde ich
Ja.
auch ganz cool. Also ich mache das, ich muss gestehen, ich mache das total gerne, weil da kommt man dann eben auch manchmal zu Hotels, wo du halt so nie buchen würdest.
Ja, genau, ja, das stimmt schon, ja.
Sehr, sehr
Ja, oder
spannend.
wenn man früh genug dran ist oder kurzfristig genug, dann kann man ja auch mal so ein Schnäppchen machen.
Ja, Frühbucher, genau.
Genau.
Black Friday kommt bald.
Was auch ein Tipp ist, ohne jetzt Werbung zu machen, auf einer bestimmten Hotelplattform, wenn du am PC guckst und dann am Handy buchst, kriegst du es dann meistens günstiger in der App.
Ja, weil nur für Mobil, Endnutzer
ja,
ist es dann.
Leuchtet mir zwar gar nicht ein, was warum, aber es ist halt so, ne?
Ja, komisch, gell, jetzt wo du sagst, aber weil ich meine, Traffic ist ja egal, ja, weil das ist einfach die gleiche Website, ja, so, den Traffic hast du sowieso.
Ja,
aber
genau.
Keine Ahnung, ob die da, weiß ich nicht, weil ich meine, wenn du diese, es gibt ja diese Genius-Level und es kommt natürlich auch immer drauf an, so, ja, da kriegst du bei manchen einfach nicht so was Besonderes, also nicht anders besonders, als wenn du das nicht hättest, ja. Aber keine Ahnung, oh, das ist ein interessanter Ansatz.
Ja,
warum
ja.
ist das so? Arbeitet hier jemand bei Booking? Wenn ja, dann sagt uns mal bitte, warum das so ist. Das würde mich mal wirklich interessieren.
Genau. Bitte mal melden.
jetzt haben wir so viel über Orte gesprochen. Oh Gott, in welches Land wolltest du denn eigentlich mal zum Urbexen?
Tja, das ist für mich ziemlich schwer, weil irgendwie, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich meistens mit meinen Freunden unterwegs bin und das meistens mit Urlaub kombiniert ist und wir riesengroße Italien-Fans sind, haben wir immer mal Pläne. Ich wollte zum Beispiel mal eine ganze Zeit lang nach Georgien und wir hatten schon alles gebucht und war alles fix und fertig. Da wollte ich unbedingt hin damals. Ja, und dann kam Corona, der Flug wurde storniert, wir mussten alles andere auch stornieren. Und in der Zeit habe ich aber gemerkt, man konnte ja kaum reisen. Ja, wir hatten zu blöd Urlaub eingetragen, sowohl in 2020 als auch in 2021, dass wir immer genau dann Urlaub hatten. Und wir sind da nicht so flexibel, weil mein Freund Schicht arbeitet und dann schon sehr bald seinen Urlaub fürs ganze Jahr festlegen muss. Und bei uns ist auch gut verplant wird. Dann hatten wir halt immer zu blöden Zeit Urlaub und dann konnten wir auch nicht so wirklich weit wegreisen. Und da haben wir aber beide gemerkt, dass das, was uns am meisten gefehlt hat, halt einfach Italien war. Und ich habe hier mal eine Idee, ich habe da mal eine Idee. Wie gesagt, ich liebe recherchieren. Ich sehe mal ein Bild. Neulich habe ich irgendwas, ich weiß gar nicht mal von was, Albanien oder so. Dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe eine Albanien-Karte angelegt, ohne dass ich da irgendeinen Ort hatte und habe einen ganzen Tag lang mal nur recherchiert und schlussendlich 30, 40 Orte. Also mir macht es halt Spaß. Und da will ich mal kurzzeitig dahin. Oder auch ein anderes Land, das war jetzt nur ein Beispiel. Und dann verpufft es irgendwie wieder und dann sagt mein Freund, ja, oder lass uns doch einfach nach Italien fahren, oder? Okay, wir fahren nach Italien, es geht immer. Deswegen habe ich eigentlich gar nicht so ein richtiges Traumland, weil irgendwie, wie gesagt, die Träume verpuffen immer so. Ich war früher auch sehr, sehr viel unterwegs, als ich noch jünger war, sehr viele Fernreisen gemacht. Und habe Europa komplett vernachlässigt als junger Mensch. Und deswegen zieht es mich jetzt auch gar nicht mal so weit weg inzwischen. Und was aber jetzt noch so ein bisschen vorne dran steht, was ich für nächstes Jahr überlege oder auf jeden Fall eines der nächsten Jahre, da war ich zwar schon zweimal, aber nicht zum Urbexen, wäre mal wieder Portugal. Da würde ich gerne mal zum Urbexen hin. Ja. Ob man es jetzt Traumland nennen kann oder einfach nur eines der nächsten Ziele.
Beides.
Ja, denke ich auch.
Na, obwohl eigentlich ist ja Italien dann ein Traumland.
Ja. Es ist ganz strange, irgendwie, als ich ein kleines Kind war, habe ich schon immer von Italien geträumt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Meine Eltern sind mit mir nie in Urlaub gefahren, weil die waren noch sehr jung, als sie mich bekommen haben. Mhm. Und ich war mit 14, waren wir mal in Österreich im Urlaub und dann sind wir über das Timmelsjoch gefahren und waren dann einen Tag in Meran. Und ich habe fast den Boden geküsst, weil ich endlich in Italien war. Ich weiß auch gar nicht, obwohl es eigentlich nur aus Südtirol ist. Ich weiß gar nicht, warum das schon immer so in meinem Kopf war. War ganz seltsam irgendwie und irgendwie ist es auch geblieben.
Aber ich meine, da ist es ja auch nicht so, dass die Orte ausgehen, ja. Also du, wenn du wirklich mal von oben bis unten alles irgendwie machst, ja, also es ist ja unmöglich und es kommt ja auch immer mal wieder was Neues oder was keine Ahnung, Orte kommen, Orte gehen, ja, aber das ist auch so eine Never-Ending-Story, glaube ich.
Ja. Natürlich gibt es immer wieder mal alle paar Jahre auch mal was anderes als Italien.
Ja, klar. Und
es ist aber ja doch inzwischen so, muss man doch auch mal sagen, ich glaube, es geht uns allen so, dass wir fast in allen Ländern irgendwelche Pins auf der Karte haben. Und egal, wo es uns jetzt urlaubsmäßig hinverschlägt, irgendwelche Orte hast du da immer, wo du sagst, da können wir mal ein paar Tage urbexen gehen. Also,
ja, oder in Italien auch zum Beispiel könntest du halt auch mal so Revisits machen.
Genau, ja, haben wir auch schon gemacht.
Eben,
ja.
Schau, also das ist eine Never-Ending-Story, wie gesagt. Ja.
Deswegen würde ich mal zusammenfassend sagen, vielleicht jetzt weniger ein spezielles Traumland, als vielleicht künftig möchte ich wieder ein bisschen back to the roots und wieder ein bisschen mehr Instant-Fotografie machen, also Polaroid oder so eine Fuji-Instant-Kamera. Das würde ich jetzt eher mal als Vorhaben sagen. Und mein Freund hat sich jetzt auch eine Fuji-Instant-Kamera gekauft. Und ich habe auch einen Instagram-Account, der heißt instantly.nibi. Und den möchte ich jetzt mal ein bisschen befüllen. Und da ist es mir eigentlich ziemlich fast egal, ob das Bilder aus Italien sind oder aus Deutschland oder aus Frankreich oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich das so vor, da wieder ein bisschen mehr da zurückzugehen. Ob es funktioniert, weiß ich nicht.
Danke für diese Nennung von dem Account, weil den kenne ich noch nicht. Den werde ich dann gleich mal folgen und bin sehr gespannt, was da so kommt.
Ja, da habe ich mal, den habe ich vor 2-3 Jahren mal angelegt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, diese ganzen alten Bilder, die habe ich früher aufwendig eingescannt für das Polaroid-Forum, das ja auch inzwischen, es gibt es noch, aber halt wie viele Foren, ne, ist da nicht mehr viel los. Dann habe ich gedacht, die Bilder, die fliegen jetzt in Kartons rum, in Schuhkartons oder halt eben eingescannterweise irgendwo auf irgendwelchen Festplatten. Und außer die Bilder, die ich jährlich für einen Polaroid-Kalender einreiche, für das Fotodarium, da kann man aber nur diese quadratischen Standard-Polaroids einreichen, weil das Format von dem Kalender halt so ist, mache ich sonst nichts damit. Und da habe ich mir gedacht, ich muss da jetzt mal einen Instagram-Account anlegen. Mhm. Aber dann habe ich mal wieder ein halbes Jahr, wo ich den wieder vergesse, den Account, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann fällt es mir mal wieder ein, dann lade ich ein Bild hoch, da kriege ich kaum Likes, weil ich da viel zu inaktiv bin. Mhm. Und die letzten Wochen habe ich da wieder mehr dran gemacht und habe das jetzt als Vorhaben.
Ja,
den wieder regelmäßig
toller Plan. Ich bin direkt mal gefolgt und bin sehr gespannt. Also ich habe jetzt mal gerade so das überflogen, sieht klasse aus.
Genau,
sehr
du wirst
cool.
Auch ein paar Mini-Porträt-Bilder finden von dieser alten Mini-Porträt-Kamera.
Ja.
Ganz wenig, ich glaube 2 sind drauf, ich weiß es gar nicht mehr.
Ui, sehr cool.
Genau.
Und jetzt kommt die Frage der Fragen und du weißt schon genau, welche das ist und ich bin super, super, super gespannt. Wen möchtest du denn mal hier hören?
Ja, das ist natürlich super schwierig, weil man kennt ja im Laufe der Jahre so viele Leute und bestimmt könnte ich 10 vorschlagen, die ich gerne hören würde. Aber ja, ich finde es natürlich auch schön, mal Leute zu hören, die vielleicht nicht so ganz arg aktiv sind oder Ausstellungen machen oder was weiß ich, sondern so ein bisschen im Hintergrund. Und da habe ich auch neulich mal mit einem geschrieben, ob er sich das vorstellen könnte. Der hat daraufhin dann auch deinen Podcast abonniert und schön reingehört.
Oh.
Und das ist der Horst. bekannt unter Tumra Nedi. Und zwar haben wir den bei einem Treffen auch schon kennengelernt und der ist halt so ganz gechillt und der erzählt einfach mal so beiläufige Geschichten, dass er mit seinem Büsschen unterwegs ist. Der ist oft so Roadtrip-mäßig in, ja, auch osteuropäischen Ländern unterwegs und hau da eben mal so beiläufig die tollsten Geschichten raus, wo ich mir denke, boah, was der schon so erlebt hat, fand ich sehr interessant und so völlig ohne irgendwie da groß aufzureden, sondern der erzählt das halt so gechillt und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der noch ein paar interessante Geschichten erzählen könnte.
Der hat eine sehr schöne bunte Mischung aus allem. So, es ist mal so eine Zeit irgendwie nur Urbex-Fotos und dann kommen mal wieder hier so paar Landschaften oder paar Kartoffeln sehe ich gerade zum Beispiel.
Genau.
Oder paar Kaugummiautomaten. Ich glaube, die Marke,
wollte ich ganz sagen, ja.
Die Marke, glaube ich, sehr gerne. Oder hier mal ein paar Erdbeeren, also es ist sehr bunt gemischt und er hat auch eine ganz schön stabile Länderliste, sehe ich, so in seiner Bio, okay.
Von daher denke ich, dass der schon ein paar Geschichten auf Lager hat. Und
sehr
er
cool.
Ja, genau. Ja. Und wen ich noch ein bisschen anpieksen würde, die wurde bei dir aber schon genannt und mit der war ich neulich mal unterwegs einen Tag lang. Und da hatten wir es eben von deinem Podcast, die Theresa hat eben die Christina von Conning Girl vorgeschlagen. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn sie zuerst da ist, da kann sie mich ja mal anpieksen, da mitzumachen oder umgekehrt. Ich weiß es aber gar nicht, ob die inzwischen schon da war.
Noch nicht, aber genau. Da habe ich ganz gute Neuigkeiten, weil vielleicht kommt da demnächst was du gerne hören wirst dann.
Okay.
Ich teaser noch nicht so viel, ja, aber dadurch, dass sie schon mal eben genannt wurde und wie gesagt, ich bin ja jetzt oft hinterher, dann zeitnah auch die Leute anzufragen oder einzuladen, ja, weil ich da manchmal so ein bisschen santel oder keine Ahnung, mal wieder die eigene Bucketlist abarbeite, aber wie gesagt, da kannst du gespannt sein. Und
das bin ich.
Wie gesagt, sehr cool und ich bin sehr gespannt. Also Tumra Nedi, sehr cool und war mir auch völlig unbekannt. Also und da, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, das ist so cool manchmal, was hier vorgeschlagen wird, weil da komme ich dann wieder auf Leute, die habe ich noch nie gesehen oder irgendwie, keine Ahnung, Bild oder keine Ahnung, was auch immer, ja.
Ja, genau, ja.
Ja. Und auch für dich gibt es hier natürlich fast zum Schluss die Frage, ja, was ist denn so dein Wunsch an die Urbex-Community? Auch wenn du da, glaube ich, nicht so drin steckst.
Genau, ich würde mal sagen, da wurde jetzt ja schon einiges gesagt und ermahnt und ich würde mich da jetzt nur wiederholen. Von daher würde ich sagen, einfach mal einen Gang runterschalten und immer schön in die Tüte atmen. Mehr sage ich dazu gar nicht.
Es sei denn, du stehst in deinem Traum Lost Place und kriegst dich nicht mehr ein, oder?
Dann muss ich in die Tüte atmen.
Oder der Besitzer kommt und du versteckst dich irgendwo. Na, das ist mal eine schöne Antwort auf diese Frage. Das hatte ich auch noch nicht hier.
Ich denke, so wurde ja sonst schon alles gesagt. Also von daher.
Ja, kurz und knackig, oder?
Genau.
Ach ja, liebe Daniela, ich glaube, mit uns beiden war das heute hier ein Fest. Und ich freue mich immer noch so sehr, dass du dich aufgerafft hast oder überwunden, hier mitzumachen. Und ich glaube, sehr viele, die dich vielleicht über Instagram kennen oder auch persönlich natürlich, die freuen sich auch irre über diese Folge. Und ich hoffe, die haben genauso viel Spaß beim Hören, wie wir heute hier hatten.
Das hoffe ich auch.
Ja.
Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Das freut mich, das hoffe ich auch. Es wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre.
Ja, genau. Genau. Und du mach mal schön weiter so, ne? Bleib also, hartnäckig bei allen Leuten.
Ja, genau. Und wie ihr hört, also wenn ihr vielleicht selber ein bisschen unsicher seid oder so, gebt euch einen Ruck, Augen zu und durch. Es ist nicht schlimm hier und jeder schafft das irgendwie, wenn er möchte, ja.
Genau.
Ja, meine Liebe, dann wünsche ich dir natürlich weiterhin alles Gute und ich warte auf ganz viele Polaroid-Fotos und auf diesen Instant-Account natürlich weitere schöne Fotos von dir und bin gespannt, wo es dich denn außer Italien wohl nächstes Jahr so hin verschlägt.
Da bin ich selber noch gespannt. Dankeschön.
Und danke dir fürs Mitmachen, gell?
Ja, danke fürs hartnäckige Nachbohren.
Immer
ist schon
wieder
eine Weile
gerne.
Her, dass du das erste Mal gefragt hast.
Immer wieder gerne.
Ja, danke.
Dann sage ich Tschüssi.
Ciao.
Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald!